Herzlich willkommen zur neuen Folge von Pflegestandard, dem pflegewissenschaftlichen Podcast mit aktuellen Themen aus Politik, Wissenschaft und Zeitgeschehen. Heute ist der 12. Oktober 2021 und mein Name ist Marc Schemeitert. Zusammen mit Professor Dr. Martina Hassler möchten wir die pflegewissenschaftliche Perspektive stärken. Heute begrüßen wir gleich vier tolle Gäste, die alle einen einzigartigen Blickwinkel auf die Pflege präsentieren. Leider gab es aber während des Interviews bei der Kinderintensivpflegerin Laura technische Probleme, daher stößt sie erst in der zweiten Hälfte des Interviews dazu.
Ich fange auch einfach mal an. Also erstmal möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr an einem Sonntagabend Zeit findet. Wir kennen uns ja alle über Twitter und ich sage ja immer, Twitter und Social Media sind nicht nur schlecht. Man lernt auch sehr nette Menschen kennen, sehr kluge Menschen kennen, so wie in diesem Fall.
Wenn man den Account verifizieren kann, dann ist es ja einfach ein Kontakt online, ne? Aber es gibt halt viele Fake-Accounts, denen man nicht über den Weg trauen kann und da bin ich auch sehr vorsichtig eigentlich.
Genau, richtig. Das stimmt. Also das ist bei Twitter immer das Problem, aber letztendlich haben wir ja also uns darüber ja auch alle kennengelernt und wir sprechen oft über die Pflege auf Twitter und liken uns da ja oft auch gegenseitig. Und da war meine Idee, dass wir heute mal über die Pflegepolitik vor den Bundestagswahlen sprechen und über die Parteien und die Parteiprogramme. Wir haben ja mit einigen Politikerinnen gesprochen. Einige sind uns leider auch abhanden gekommen, die wir angefragt haben. Gerne hätten wir mit Herrn Rüddel gesprochen. Ich zeige euch auch mal meine Frage. Ich habe zwei Seiten Fragen aufgeschrieben und habe mir die auch zugeschickt. Leider ist es nichts geworden. Mit der FDP ist es leider nichts geworden. Nicht, weil sie nicht wollte, sondern es gab von uns aus Terminverschiebungen. Ja, aber jetzt wollte ich gerne mit euch als kritische Pflegefachpersonen sprechen oder wir mit euch als kritische Pflegefachpersonen sprechen. Erstmal möchte ich euch aber bitten, einfach euch mal vorzustellen. Ich habe euch auch ausgewählt, weil ihr aus unterschiedlichsten Bereichen kommt und in unterschiedlichsten Bereichen auch arbeitet. Und ich glaube, da wäre es ganz interessant zu wissen, von wo kommt ihr, was macht ihr und was ist euer Job? Frank, möchtest du anfangen?
Fange ich an. Mein Name ist Frank Schiller, seit 1990 Krankenpfleger und seit 1992 schon selbstständig in der ambulanten Pflege, weil hat mich direkt dort nach der Ausbildung hin verschlagen, ein Jahr als Angestellter und dann habe ich festgestellt, der Chef ist auch nicht mehr als ich. Ja. Und nein, das war aber typisch 1991 noch diese Rennpflege, wie man so schön sagt. Also das war also die personifizierte Rennpflege, in die ich da reingeschubst wurde von einem Tag auf den anderen. Und habe, ich war jung und brauchte das Geld, von morgens bis abends gearbeitet. Arbeitszeitgesetz gab es irgendwie nicht in diesem Betrieb und habe wirklich von morgens um 5 bis abends um 11. Also ich habe bei Patienten geschlafen.
Unglaublich, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ich hatte meine Zahnbürste in der Tasche und habe also es lohnt sich nicht mehr nach Hause zu fahren und die Dame war auch alleinstehend und hat gesagt, na, kannst auf der Couch pennen und so weiter. Und dann habe ich das gemacht, dass sie als erstes auch wieder raus wollte dann morgens. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das lohnt nicht mehr nach Hause fahren. Ja. Und
unglaublich.
Habe da irgendwie pro Tag, 50 Hausbesuche abgespult, bis ich nach einem Jahr festgestellt habe, ja, schönes Brutto. Aber am meisten dürfte sich das Finanzamt freuen mit der Steuerklasse 1. Also die Hälfte habe ich dann sozusagen abgezogen bekommen von dem, was ich da im Schweiße meines Angesichts erarbeitet hatte. Und dann habe ich gedacht, wirst du es mal ruhiger angehen lassen. Kann man ja auch anders gestalten. Und habe mich dann 92 selbstständig gemacht. Und da hatte ich nur noch einen Patienten pro Tag mit 3 Hausbesuchen. Das war dann etwas übersichtlicher. Und das hat mir auch... Na, Pi mal Daumen, damals gab es ja nur die Krankenkasse, die Pflegekasse war noch nicht geboren, hat mir 2000 Mark eingebracht und das hat meine Kosten gedeckt. Das war sehr entspannt. Ne? Also das ist auch in die heutige Zeit übertragbar. Also man muss nicht unbedingt Fullspeed in der Pflege unterwegs sein als Mitarbeiter. Vielleicht wäre es eine Alternative, den Druck rauszunehmen, selbstständig machen. Es gibt ja diese Freiberufler, ist es schwierig. Es ist schwierig, aber es ist wohl noch möglich. Also es gibt Wege, Mittel und Wege, sich da also sozusagen auf eigene Füße zu stellen und dann einfach den Druck rauszunehmen und sagen, ich arbeite so viel Geld, wie ich brauche. Das war halt zu der Zeit so und das hat funktioniert. Dummerweise habe ich irgendwas richtig gemacht und kamen dann immer mehr Empfehlungen meine Frau hat mitgearbeitet und dann wuchs das Ganze zu einem Pflegedienst heran. Das war nicht geplant.
Okay, also quasi reingestolpert.
Reingestolpert, reingeschubst worden sozusagen. Hatte ich zwischenzeitlich noch einen Kompagnon, der hat dann auch in die Richtung Unternehmen agiert sozusagen. Und dann ist es gewachsen. Wenn man gut arbeitet, dann ist es kaum zu verhindern, dass es wächst, weil der Bedarf ist einfach da. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, dass die Arbeit ja sozusagen en masse da ist in der ambulanten Pflege. Der Bedarf ist riesig, aber die Mitarbeiter. Also ich kann mich auch heute noch von morgens bis abends wieder aufrödeln und Hausbesuche fahren. Wenn die Mitarbeiter nicht mitziehen, wird es schwierig. Also man sagt so landläufig, der Pflegedienst oder ein Pflegedienst steht und fällt mit seinen Mitarbeitern. Und das ist so. Deswegen ist es heute schon fast wichtiger, gutes Personalmanagement zu realisieren. Natürlich, die Patienten oder Pflegebedürftigen haben Priorität. Aber genauso wichtig sind die Mitarbeiter. Also wenn man da nicht also mit Fingerspitzengefühl agiert jeden Tag, dann geht es nach hinten los. Ne?
Das glaube ich. Also das werden wir auf jeden Fall nochmal wieder aufgreifen, das Thema Mitarbeitende. Ich glaube auch, dass das in den Parteiprogrammen absolut fehlt, der Fokus auf das Pflegepersonal und wie man das halten kann und wie man das auch gewinnen kann. Das habe ich bis jetzt nirgendwo gesehen und auch in den Gesprächen nicht so wirklich erfahren, außer die Idee, man könnte mehr Gehalt zahlen, was jetzt auch nicht irrelevant ist. Aber ich glaube, das reicht als Idee alleine nicht. Danke, Frank. Dann würde ich als nächstes gerne übergehen zu Tobelbobbel. Vielleicht magst du dich gerne mal vorstellen. Was machst du? Warum, wieso, weshalb? Und wo gehst du hin? Du gehst ja auch noch woanders hin.
Okay, ja. Also ich bin der Tobelbobbel auf Twitter. Klarnamen nehme ich jetzt einfach mal nicht, weil ich in einem heiklen Beruf, in einer heiklen Situation bin. Und deswegen, ich bin seit 2019 examiniert, habe danach direkt auf Intensivstation angefangen, habe letztes Jahr dann beschlossen, okay, ich gehe in die Zeitarbeit in Bayern, lebe jetzt in Bayern, arbeite aktuell in Bayern, wobei jetzt arbeite ich ja nicht mehr, jetzt steht ja der Umzug nach Hamburg an und arbeite dann in Hamburg. Zeitarbeit einfach, weil Intensivpflege in den Krankenhäusern untragbar ist seit Corona, finde ich. Und es gibt mir wenigstens so ein bisschen die Möglichkeit, erstens dafür entlohnt zu werden, was ich mache, ordentlich. Und zweitens auch mal zu sagen, ja, nein, ich springe jetzt nicht ein, ich komme jetzt nicht und ich mache jetzt mal eine Pause.
Das heißt, die Zeitarbeit bedeutet für dich die Autonomie und Unabhängigkeit, die Frank ja eigentlich auch bald in die Selbstständigkeit gebracht hat, nämlich die Autonomie und Unabhängigkeit über deine Arbeitszeit und dein Leben und wo du arbeiten möchtest zu bestimmen.
Genau, und das klappt sehr gut. Also natürlich sind die Kliniken, wo wir eingesetzt werden, trotzdem meistens welche, die halt Probleme haben, aber wenn man da nicht arbeiten möchte, dann findet man aktuell ja überall eine Lösung und überall werden Zeitarbeiter gesucht, vor allem in der Intensivpflege. Deswegen.
Schön. Vielen Dank. Dann würde ich von mir aus erstmal zu Veronika gehen. Veronika, möchtest du dich mal vorstellen mit deinem Background?
Guten Abend.
Guten Abend.
Ich bin Veronika, ich bin seit 2011 und 12 examiniert im Robert Bosch Krankenhaus. Da habe ich diese integrative Ausbildung gemacht. Das ist ja Vorläufer der Generalistik. Habe ich gut gefunden. Und dann durch Umzug nach Karlsruhe bin ich dann irgendwann im kommunalen Träger gelandet und da bin ich einfach bis jetzt irgendwie aus Überzeugung auch geblieben. Ich arbeite seit jetzt 7 Jahren auf der inneren Station. Ich habe studiert angewandte Pflegewissenschaft und zeitweise habe ich in Diabetesberatung gearbeitet und ab irgendwann Ende Oktober, November, Dezember, weiß ich jetzt noch nicht, übernehme ich auch klinisches Case Management. Und ich bin vor 15 Jahren von Kroatien gekommen nach Deutschland und habe während der Ausbildung auch amerikanische Luft geschnuppert und auch nach der Ausbildung in den USA hospitiert. Deswegen bin ich eher so jemand, der mehrere Systeme so ein bisschen erfahren hat. Und das macht kritisch, manchmal aber auch ziemlich froh.
Ja, also dass du solche Erfahrungen hast, und so viel Wissen hast, das sieht man ja auch deinen Tweets immer sehr an und auch deinen kritisch reflektierten Blick, den du auf das System immer wieder lenkst und auch die Vergleiche, die internationalen Vergleiche, die du immer wieder anstellst. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr bemerkbar. Und man würde sich wünschen, dass mehr Menschen dann auch in der direkten Pflege über dieses Wissen verfügen würden. Gut, vielen Dank für die Vorstellung von euch und von euren Hintergründen. Und ich würde gerne mal einfach mit einer ganz offenen Frage anfangen. Wenn ihr jetzt die Parteiprogramme euch vielleicht, der relevanten Parteien jetzt, die vielleicht eine Chance haben, auch vielleicht auf eine Koalition einzugehen oder ähnliches, wenn ihr euch die angeschaut habt, wie. Und auch jetzt die Bundestagswahlvorbereitung, die Wahlkämpfe. Wie ist euer Eindruck? Wird das Thema Pflege, Pflegeberufe und gute pflegerische Versorgung von irgendeiner Partei gut abgebildet?
Okay, dann fange ich mal an. Ich muss sagen, die einzige Partei, die mich im Wahlprogramm ein wenig überzeugt hat, aber auch nur ein klein wenig, sind die Linken. Und wenn es mir nur um die Pflege gehen würde, dann würde ich tatsächlich die Linkspartei wählen. So, was man von den anderen Parteien hört oder sieht, ist halt relativ wenig. Okay, gut, die Umweltkatastrophe, klar, sollte das Hauptthema sein, ist es aber leider nicht, sondern nur die Schlammschlacht, die zwischen allen stattfindet. Und was so mir jetzt aufgefallen ist, weil ja die CDU ihr Zukunftsteam in Anführungsstrichen aufgestellt hat, dass da keine eigene Person irgendwie für Gesundheit und Pflege reingerufen wurde. Und das zeigt mir wieder, dass zum Beispiel mit der CDU in einer Koalition, also wenn die CDU Regierungspartei ist, dass sich da nichts ändern wird bei der Pflege. Das ist einfach so im Wahlprogramm bei denen. Klingt ja auch eher raus, was sie alles Gutes für die Pflege getan haben, angeblich, und auch keine Neuerungen. Und von daher denke ich, kann man das vergessen. Und deswegen, ich persönlich hoffe auf eine rot-rot-grüne Regierung. Das ist die einzige, wo ich mir sage, okay, vielleicht kommen dann irgendwelche Verbesserungen. Aber wenn es jetzt eine große Koalition oder irgendwas anderes mit der CDU gibt, glaube ich, kommt da nichts mehr bei rum.
Ich würde gerne nochmal nachfragen. Bei Rot-Rot-Grün, die SPD hat ja nun auch schon ein paar Jährchen mitregiert. Glaubst du auch trotzdem, dass mit der SPD sich Änderungen ergeben werden für die Pflegeberufe? Also letztendlich haben sie ja auch Entscheidungen mitgetroffen. Und steht ja immer für die Pflege, vielleicht Pflegeversicherung für diese Thematik. Glaubst du, dass sich trotzdem in so einer Koalition Veränderungen ergeben würden für die Pflege und Pflegeberufe?
Ich sag mal eher als in anderen Koalitionen. Das ist das Erste, was ich zu sagen habe, weil ich denke, dass da die Linke und die Grünen halt schon Druck aufbauen können. Weil das halt ein Thema ist, wo ich eher denke, dass die Linke sich darauf spezialisiert, weil sie so halt Massen erreichen kann. Ich meine, wenn die Linke jetzt sagt, okay, wir wollen irgendwas durchsetzen, dass Pflege für alle erschwinglich ist, dass die Pflegekräfte besser bezahlt werden. Ich meine, das sind auch die einzigen, die in ihrem Wahlprogramm drinne stehen haben, als Soforthilfe 500 Euro. Für die Pflegekräfte mehr, denke ich da schon, dass es sein kann, dass sich etwas verbessert. Ja, ich weiß, die SPD, große Koalition, ist natürlich immer schwierig, weil du musst halt auf deinen Koalitionspartner auch achten, ansonsten kriegst du keine Mehrheiten vielleicht zusammen und dann ist irgendein Prestigeprojekt gegen die Wand gefahren. Und deswegen, das ist die einzige Hoffnung, die ich habe, dass es halt so eine Koalition wird, anstatt irgendwas rot-schwarz. Gelb oder irgendwas anderes.
Ich habe außer AfD und muss ich auch sagen, die kleinen Parteien habe ich einfach nicht berücksichtigt, weil ich denke, das ist jetzt in dem Zeit, zu dem Zeitpunkt kontraproduktiv. Habe ich die großen Programme gelesen und muss ich sagen, das Programm von der Linken erschreckt mich. Also die Forderung nach 100.000 neuen Stellen. Woher? Das ist etwas, wo ich mich dann frage, und bei allen anderen Parteien, auch bei SPD, frage ich mich, das sind jetzt schöne Floskeln in Programmen, aber worum geht es? Also es ergeben sich keine substanziellen Veränderungen. Wir haben ein Umverteilungsproblem, wir haben ein Sektorenproblem, und sie bringen das irgendwo kleingeschrieben im Programm ein, aber eine richtige Idee gibt es nicht. Und dann habe ich mich auch immer, frage ich mich vice versa, die Medizinstudierende stellen Fragen an Parteien, die Pflegende stellen Fragen an Parteien. Und es geht immer aber darum, wo steht jetzt die eigene Profession? Aber was unser Auftrag ist, das ist irgendwie, das ist verloren gegangen. Auch von uns als Pflegenden ist das verloren gegangen. Wo ist jetzt, was ist unser Auftrag? Was ist der Bedarf? Also ich frage mich, was möchten wir bedienen? Möchten wir jetzt in dieses System, das total marode ist, das mittelmäßige Outcomes ergibt, und bei dem wir angebotsinduzierte Nachfrage haben, wollen wir wirklich diesen Bedarf, den wir selbst erschaffen haben, bedienen? Mit 100.000 neuen Stellen. Sollen wir jetzt ab morgen Eier legen, aus denen nach 9 Monaten fertig ausgebildete Pflegekräfte ausschlüpfen?
Das wäre der
Eingearbeitet.
Wunsch.
Ja,
Das
ich
wäre ein
meine,
Wunsch.
und ich frage mich, wann sind wir falsch abgebogen, mindestens wir Profis, dass wir die Parteien einfach nicht irgendwie vor die Wahl stellen? Also, was wollt ihr? Für wen? Geht es darum, dass man im Bundestag kommt?
Also die Frage, was wollte die Politikerinnen auch zu reizen, überhaupt die Entscheidungsträger, versuche ich unter anderem auch gelegentlich. Und ich muss tatsächlich sagen, meine Erfahrung ist, dass die wenigsten Entscheidungsträgerinnen in diesem Land noch wissen, wofür es überhaupt Pflegeberufe geben soll und was eine gute pflegerische Versorgung ist. Deswegen glaube ich auch, dass wie du richtig sagst, in den Parteiprogrammen viele Floskeln sind, die aber auch möglichst so vage sind, dass jede Koalition auch möglich ist. Das gilt ja nicht nur für die Pflege, für die Gesundheitsversorgung, sondern ja auch für die anderen Themen. Wenn man zum Thema Klima guckt, sieht es, glaube ich, ganz ähnlich aus. Ja, aber die Frage ist, was wollen wir, wie soll die Gesundheitsversorgung aussehen? Ich glaube, es sollte auch unsere Leitfrage sein. Marc, ich glaube, du möchtest was sagen.
Ich sehe das leider nicht ganz so optimistisch wie Tobelwobbe, was die Koalitionsverteilung dann angeht. Persönlich bin ich auch, ich bin da, also ich bin seiner Meinung, was das angeht. Ich sehe eigentlich auch nur eine Reformmöglichkeit in einem, ja, wie soll ich sagen, also wenn man diese progressiven Strömungen von der Linken mit dazu nimmt, als in so ein Reformbündnis. Aber wenn ich mir die moderne SPD, okay, da bleibt mir das Wort fast im Halse stecken, die moderne SPD angucke und Olaf Scholz im
Ja.
Speziellen, halte ich es für, nee, also da, nee, also ich sehe nicht ich sehe nicht Olaf Scholzes SPD in irgendeiner Koalitionsbereitschaft mit den Linken. Ich vermute eher, dass sich eine große Koalition wieder bilden wird, wo die SPD dann den Seniorpartner stellt.
Dann haben wir aber verloren von der Pflege aus. Dann haben wir wirklich verloren.
Ich weiß und ich sage jetzt einfach mal, ich hoffe nicht, dass das passiert, aber ich vermute, dass das der Fall sein wird.
Aber ich meine, die CDU, Entschuldigung, die CDU schürt ja gerade die Ängste, dass ja Scholz gar nicht so viel zu sagen hat, sondern ja Esken etc. Und da hoffe ich halt ein bisschen tatsächlich drauf, dass die halt so quasi gerade im Hintergrund sind, obwohl sie nicht im Hintergrund sind, aber dass sie dann halt da ein bisschen was bewirken, auch was die Koalitionsmöglichkeiten angeht.
Also das, was jetzt gerade ganz salopp formuliert abgeht, bezogen auf den Wahlkampf, da stimme ich dir auch voll zu. Es geht jetzt nicht mehr um die Inhalte, sondern es werden so alte Klischees bedient, die roten Socken, die kommen und so weiter. Da dachte ich, sind wir jetzt wieder 1990? Ich finde das so ermüdend, dass diese alten Bilder und diese alten Redewendungen bemüht werden und so Ängste geschürt werden. Wenn es so eine rot-rot-grüne Koalition gibt, dann geht das Land unter oder ähnliches. Unsere Freiheiten werden uns genommen. Finde ich jetzt echt erschöpfend und wenig überzeugend. Es gab ja kürzlich auch immer, ich gucke mir das nicht so wirklich an. Es gab ja jetzt, gibt ja immer wieder diese Auftritte im Fernsehen und da war ja Annalena Baerbock und dann war Olaf Scholz, glaube ich. Und jedes Mal, wenn sie zum Thema Pflege gefragt werden, da werden ja auch von den Fernsehsendern bewusst Leute genommen, weil die auch so ein Klischeebild, so ein bewusstes Bild auch produzieren sollen. Und als erstes kommt immer unser Dank an die Pflegeberufe und ganz toll, was sie so machen. Und ansonsten kommt nichts. Also ich habe wirklich immer das Gefühl, wenn ich mir die Parteiprogramme anschaue, aber auch die Auftritte anschaue, die Politikerinnen haben kein Verständnis für die Relevanz der Pflegeberufe für eine gute gesundheitliche und pflegerische Versorgung und haben überhaupt keine Idee, wie man sie integrieren kann in das Gesundheitssystem. Und da würde ich gerne Frank mal fragen. Frank, du bist ein erfolgreicher Unternehmer mit einem unglaublich kritischen Blick und mit einem tollen Humor ausgestattet, finde ich immer, wenn man deine Sachen so liest, auch sehr ironisch. Und wenn du jetzt als Unternehmer die Parteiprogramme siehst und die Auftritte, was denkst du dann? Was denkst du, ich will meinen Laden verkaufen, möglichst schnell raus, oder was ist dein Gedankengang?
Ja, eigentlich hätte ich ja als Unternehmer, als mittelständischer Unternehmer, hätte ich es sehr, sehr einfach. Lehne mich zurück, zünde mir eine Zigarre an und wähle CDU. Ne?
Genau, das wäre die Erwartungshaltung.
Leg die Beine auf den Tisch und alles gut. Es soll so bleiben, wie es ist. Fun Fact: Ich habe noch nie CDU gewählt.
Ah,
Ja, ich habe.
Habe ich mir fast gedacht.
Im Vorfeld hatte ich erwähnt, ich bin Krankenpfleger und da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, ja. Also ich will schon, dass der Laden, also dass der Beruf, also ich habe es ja schon oft geäußert, es war mal ein ganz anderer Beruf. Also als ich gelernt habe mit meiner DDR-Biografie, war es fast eine Ehre, einen Pflegeberuf oder dieses medizinische Fachschulstudium zu ergreifen. Das war ein Privileg, ja. Und das war wie ein kleines Medizinstudium, kann man sagen. Also so von der Wertigkeit her. Und niemand wäre auf die Idee gekommen, das abzubrechen oder irgendwie sowas, was heute also auch wieder sehr, sehr verbreitet ist, dass sie da aus der Ausbildung abgebrochen werden. Und politisch bin ich also wirklich maximal flexibel. Bin natürlich also fast bei den Linken mit den Fakten und so weiter, also alles gut, aber ich bin ja auch aktiver Pflegestandard-Podcast-Hörer und seit dem letzten Podcast mit Die Partei, also das hat mir sehr die Augen geöffnet und so, da bin ich also sowas von desillusioniert, weil wir können die höchsten Ideale haben und nach unseren Idealen wählen. Und in den Hinterzimmern des Bundestages wird dann was ganz anderes. Also auch wenn die Politikerinnen, die wir wählen, also sagen, ja, wir müssen für die Pflege was tun, haben wir ja gehört, dann werden die aus der ersten Reihe ausgetauscht gegen die in der zweiten Reihe. Und dann wird es nur so lange gedreht, bis es dann so passt, wie die Lobby es haben möchte. Und die Lobby ist nicht für uns. So, ja. Vielleicht noch für mich als Unternehmer, ja, aber nicht für mich als Krankenpfleger. Und mir ist in der Beziehung, also ich kriege mein Geld auch als Krankenpfleger zusammen. Ich muss nicht unbedingt jetzt hier also die Millionen einfahren. Darauf bin ich nicht angewiesen. Wie gesagt, es ist ja so gewachsen. Ich kenne meine Verantwortung und viele Familien hängen davon ab, dass sie hier in Lohn und Brot sind. Aber ja, ich bemühe mich, dass ich ein gutes Arbeitsumfeld schaffen kann. Aber politisch weiß ich nicht, ob das noch jemals reparabel ist, was bis jetzt sozusagen versäumt wurde. Also für den Pflegeberuf, ne?
Genau, also für den Pflegeberuf. Du hast gesagt, du hast ja in der DDR studiert und leider ist da mit der Vereinigung, es sind ja viele Dinge, die es im System der DDR gab, sind nicht übernommen worden im Gesundheitssystem der DDR gab und wenn dann auch falsch für die Polikliniken. Und du hast studiert und es war ein Privileg, das höre ich auch aus anderen Ländern, aus Norwegen zum Beispiel, dass Pflege zu studieren ein Privileg ist, während es hier ja mittlerweile ein Grund ist, sich zu entschuldigen, dass man diesen Beruf erlernt. Es ist ja völlig entgegengesetzt auf einmal. Man ist ja mehr oder weniger, muss man sich entschuldigen, warum machst du einen Pflegeberuf, kannst nichts Besseres? Also das hört man ja oft. Das ist doch eine traurige Entwicklung. Und warum macht die Politik meiner Meinung nach immer die falschen Entscheidungen, wenn es um die Pflegeberufe geht? Also sie sorgen immer für eine ständige Deprofessionalisierung und erkennen es noch nicht mal.
Oh, ich habe das Gefühl, dass das auch SPD, also ich mache keinen Hehl davon, ich bin Sozialdemokratin, aber ich habe das Gefühl, dass auch SPD und Verdi einfach ein Token brauchen, mit dem sie in Wahlkampf spielen können. Das ist, glaube ich, etwas, was man als Wählerschaft braucht, eine Berufsgruppe in prekärer Lage. Und das ist dann, da ist Pflege zahlenmäßig einfach ein gefundenes Fressen. Und es wird sich weiter ergeben, indem wir einfach nur mit Zahlen den Bedarf bedecken und überhaupt nicht mehr bestimmen oder irgendwie umverteilen. Dann bleiben wir in prekärer Lage, bleiben wir abhängige Beschäftigte und bleiben wir jemand, der von anderen gerettet werden muss. Und das ist einfach falsch. Und dazu kommt es, weil in Deutschland, finde ich, alles privat läuft. Also die Politikerinnen sind der Gefahr sich nicht bewusst, in der wir uns jetzt befinden. Also nicht nur durch Pflegenotstand, sondern überhaupt durch Klima. Es wird in den nächsten 10 Jahren nicht möglich sein, im Krankenhaus, so wie wir es jetzt kennen, in den Schrank zu fassen, ein Medikament zu holen und dann, wenn es Medikament nicht gibt, zu sagen, ah, in 3 Tagen kommt Apotheke, das kommt. Das wird nicht möglich sein. Wir sind heute und jetzt darauf angewiesen, diesen Bedarf, diese Zukunft zu bestimmen. Und ich habe einfach Hoffnung, dass dieser Krach so schnell passiert, dass wir dann die Möglichkeit haben, überhaupt irgendwie was daraus zu machen.
Glaubt ihr, ich meine, das höre ich ja öfter, dass viele hoffen, dass das System implodieren wird und dann wird die Politik handeln. Aber eigentlich sind wir schon mitten in der Implosion. Also wir sind ja im Prozess, dass wir die Bedarfe nicht decken. Wir sind ja im Prozess jetzt der hohen Abbrecherquoten. Das sagte Frank auch schon. Man hört ja so von 30%. Marc hatte das auch schon angedeutet, dass er so sieht und auch andere Pflegeschulen hat das auch schon angedeutet. Im Grunde sind wir mittendrin. Die ambulante Pflege, ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, Frank, aber hier aus Niedersachsen ist klar, dass wir eigentlich in der Unterversorgung sind. Wir dürfen es nur nicht formulieren und untersuchen dürfen wir es übrigens auch nicht. Solche Projektanfragen werden nicht finanziert. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Es wird einfach, in den Krankenhäusern sind wir auch in der Unterversorgung. Auch das wird nicht formuliert. Und trotzdem agiert die Politik nicht, weil sie glaubt, indem sie, und das ist auch immer so mein Gedankengang, es gab ja diesen kolportierten Satz von Adenauer, als es um die Rentenreform ging in den 50er Jahren, und da sagte er, Kinder kriegen sie immer, weil das System ist ja angewiesen auf Kinder. Und ich glaube, das Mindset ist, wenn es um Pflege und Pflegeberufe geht, irgendjemand wird schon pflegen. Aiwanger hat jetzt auch ja wieder so glorreiche Idee rausposaunt, man könnte Langzeitarbeitslose in die Pflege stecken. Bis jetzt ist jede Partei damit irgendwann mal aufgetaucht, jetzt hat es Aiwanger auch entdeckt. Denke ich, Entschuldigung, ne? So werden wir das Problem einer guten pflegerischen Versorgung doch nicht ändern können und auch nicht ja, die Implosion aufhalten können, in der wir ja nun mal sind.
Das Problem ist ja im Krankenhaus, also ich kann jetzt nur vom Krankenhaus reden, dass einfach in den meisten Pflegefachkräften immer noch im Kopf rumschwirrt, ja, ich muss das hier am Laufen halten. Ich meine, da gibt es ja dazu auf Twitter so viele Äußerungen, wie die Leute sich dann im Burnout gearbeitet haben, aber es auch nicht sehen, dass sie dann einfach sagen sollen, Ja, ich bin jetzt krank, ich komme jetzt nicht rein. Ich habe das auf der Station, auf der ich jetzt gearbeitet habe ich das so oft mitgekriegt. Und das ist dann als Zeitarbeiter, das ist mein einziges Privileg, Nein zu sagen, auch wenn ich oft eingesprungen bin. Ich habe selber auch 180, 190 Stunden gearbeitet in der Corona-Krise bei uns. Ist okay. Aber die haben dann halt noch mehr gearbeitet oder sind dann halt 50 Jahre alt, stecken schon 30 Jahre im Beruf und machen dann halt, was weiß ich, 10 Spätdienste am Stück. Das hält der Körper irgendwann nicht aus. Und das Problem ist einfach, wenn man mit ihnen darüber redet, dann sagen sie, ja, aber wenn ich nicht komme, wer kommt dann? Ja, das ist, glaube ich, das Problem, dass die ganzen Pflegekräfte einfach das noch am Laufen halten und sich damit kaputt machen. Und das wird uns ja in der Pflegeschule auch so eingebläut. Ja, das ist ja so, das Ding ist, als Azubi hast du immer zu kommen, du hast brav die Station zu wechseln, wenn irgendwo anders Mangel ist, du hast ordentlich mitzuarbeiten, obwohl du lieber was beigebracht bekommen solltest. Es wird uns so beigebracht. Und solange sich das nicht ändert, wird sich auch alles andere nicht ändern.
Also das hört sich ja für mich wirklich schlimm an. Das ist ja schlimmer als zu meiner Zeit, als ich ausgebildet wurde. Und ich glaube, ich habe noch die guten Zeiten erlebt. Es gab so ein kleines Zeitfenster, glaube ich. Und da hatte ich das Glück wahrscheinlich noch. Und das war auch schon anstrengend genug. Aber das führt mich dazu, das ist ja die Frage. Ich kenne das aus anderen Ländern nicht. Ich komme ja nun bis vor Corona, bin ich ein bisschen durch die Welt gekommen und spreche ja auch mit vielen Kollegen, Kolleginnen aus anderen Ländern. Und für die ist es klar, das ist eine Profession, das ist ein Beruf, wir haben Rechte, wir qualifizieren die Studierenden mit wissenschaftlichem, evidenzbasierten Wissen und die haben alle einen Habitus. Liegt es bei uns daran, dass wir eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern so eine minder qualifizierte Ausbildung haben und unseren Auszubildenden nicht mitgeben, ihr seid eine Profession, ihr habt einen Auftrag, ihr habt einen Wert. Ist das das Problem, die Sozialisierung der Pflegeberufe? Das scheint ja noch in den 1950ern stecken geblieben zu sein oder wiedergekommen zu sein. Veronika.
Ich würde es jetzt nicht zwangsweise mit Ausbildungsniveau festmachen.
Okay.
Ich mache es aber an der Geschichte der Pflege in Deutschland fest und auch an der Geschichte, besonders in Westdeutschland, der Frauenbeschäftigung. Also ich habe das Gefühl, dass für meine Kolleginnen Arbeitsplatz ein größeres Privileg ist als die Verantwortung für Hut, für Gemeinschaft übernehmen zu dürfen und auch teilweise Verteilung zu bestimmen und Interventionen zu bestimmen, das ist in den Köpfen meiner Kolleginnen nicht drin. Und ich stimme mit Tobelwobbel überein damit, dass wir auch dieses Selbstbewusstsein über eigene Gesundheit entwickeln müssen. Allerdings sind wir tatsächlich verantwortlich auch für Gemeinschaft, weil wir haben gelernt, wir haben, ich muss sagen, in Deutschland bekommen wir ein Gehalt in der Ausbildung. Wir bekommen teilweise kostenlos Lernmaterial, was in anderen Ländern einfach nicht möglich ist. Und ich finde, daraus ergibt sich und auch durch den gesellschaftlichen Auftrag ergibt sich auch von uns eine Pflicht, die wir aber als berufliches Privileg nicht wahrnehmen. Wir fühlen uns nur dem Arbeitgeber schuldig und haben nur unser Gehalt als Ziel. Und das ist etwas, was sich in Deutschland unbedingt verändern muss. Deswegen stehe ich teilweise kritisch zu den verbindlichen Ratios, wenn die dazu führen, dass wir dann Situationen wie in den USA haben. Also ich habe nichts dagegen, dass ich 5 Patientinnen versorge. Aber wenn in jedem Krankenhaus nur 5 Patientinnen versorgt und andere vor der Tür verrecken, das ist auch falsch. Da muss schon irgendwelche Relationen geben. Aber das, was wir jetzt machen, ist einfach nur mitgehen und uns einfach bestimmen lassen. Und das ist in Deutschland, finde ich, ein großes Problem. Und ich habe keinen Rat. Ich versuche das in meinem kleinen Rahmen zu verändern. Aber wie man das angehen soll, wie man dieses Stück Stolz aus Personen rausholen kann, das weiß ich nicht.
Du hattest das ja schon mal über Social Media geäußert. Du hast auch so eine Buchempfehlung dann auch getwittert. Da ging es ja um die Untersuchung der beruflichen Identität der Pflegefachpersonen im Vergleich Deutschland-Australien. Und da ich auch schon mal in Australien war, kenne ich das so ein wenig und weiß, dass es ein anderes ist, anders auch sozialisiert ist. Aber ihr hattet zwei Dinge angesprochen oder einen Aspekt angesprochen und dieser Aspekt, den erkenne ich auch nicht in den politischen Programmen, nämlich der Aspekt, dass Pflegefachpersonen auch ein Anrecht haben auf Gesundheit und körperliche Unversehrtheit. Und mein Eindruck ist, und Veronika, du hast auch gerade gesagt, die Pflegefachpersonen hier fühlen sich nur dem Arbeitgeber verpflichtet und lassen sich auch in diesen toxischen Hierarchien ja letztendlich auch untergehen. Und ich glaube aber auch, dass die Arbeitgebenden ihre Pflicht gar nicht erkennen, dafür zu sorgen, für diese guten Arbeitsbedingungen und hier Pflegefachpersonen auch betrachten als eine unendliche Ressource. Und ich erkenne auch in keinem einzigen Programm und auch in keiner einzigen Verlautbarung von Politikerinnen, dass es hier gilt, diese knappe Ressource, Pflegefachpersonen gesundheitlich zu unterstützen. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wenn man Projektanträge stellt, um die Gesundheit von Pflegefachpersonen zu fördern, kriegt man die nicht gefördert. Und da frage ich mich, auch Frank, du bist ja nun auch Arbeitgeber, wie machst du das? Was siehst du, wenn du das so liest und wenn du Politikerinnen hörst? Und es kommt nichts, wie unterstützen wir die Pflegefachpersonen? Was sollte man als Unternehmer tun, um die Politik darauf zu stoßen? Es reicht nicht, auszubilden, 30% abbrechen zu lassen und dann zu gucken, na, irgendwas wird schon gehen.
Ja, ich bin ja unternehmerisch nicht verknüpft. Ich bin ein Einzelkämpfer sozusagen
Ja.
und habe so einen kleinen Mikrokosmos, in dem ich über betriebliches Gesundheitsmanagement organisiere, dass alles, was nötig ist für die Gesundheit der Mitarbeiter, getan wird und ja, Informationen, Betriebsarzt, Kontakte, alles Mögliche. Also ich habe auch manchmal den Eindruck, dass die Mitarbeiter, die Mitarbeitenden sich da teilweise ein bisschen belästigt fühlen, wenn ich sage, dann und dann ist wieder ein Betriebsarzttermin, dann die Augen gerollt und ist das Arbeitszeit? Ja, sehr verständlich und alles Mögliche, solche Sachen. Also die Eigeninitiative geht dort ja auch fast gegen null. Und wie man jetzt, also ich, Arbeitgeber ist für mich fast ein bisschen too much, die Bezeichnung, aber ich kann mir schon vorstellen, die ganz Großen, wie man die da hinbekommt, ja, nur über politische Mechanismen, würde ich sagen. Also oder Anreiz, weiß nicht, Anreizsysteme ist auch wieder das falsche Wort. Also wie gesagt, mein eigener Einfluss sehe ich da auch sehr begrenzt, ne?
Ja, es ist spannend, dass das niemand interessiert. Also wir produzieren Jahr für Jahr neue Studien, wie schlecht es den Pflegefachpersonen gibt. Und trotzdem taucht es also in dem Parteiprogramm nicht auf. Also wenn ich mir das von der CDU, CSU anschaue, dann steht da sowas drin, wie sie wollen die Pflegedokumentation verändern, damit die Pflegeberufe entlastet werden. Denke ich, oh Mann, das ist jetzt eine Idee aus den 90ern oder 2000ern. Das ist momentan nicht unser Problem,
Alles
die Pflegedokumentation.
komplett einfallslos, was man da liest, ja. Also Wischiwaschi, ich muss immer denken, wenn ich das lese, Wischiwaschi, Wischiwaschi. Und wenn dann mal wirklich was Konkretes drinsteht, dann würde ich sagen, das kriegt ihr nicht durch, egal bei welcher Partei ich reinschaue. Entweder Wischiwaschi oder etwas, was ich sage, oh, das wäre nicht schlecht. Aber ich habe zum Beispiel nicht gesehen, wir setzen uns dafür ein, dass die Pflegekammer bundesweit aufgesetzt wird und dass jeder beruflich Pflegenden einen Heilberufeausweis bekommt. Und wenn es drinstehen würde, würde ich sagen, das kriegt ihr nicht durch.
Genau.
Aber in dieser Gesundheitsförderung, da finde ich, dass das so en vogue geworden ist und da ergibt sich eine Armee von irgendwelchen Coaches und Selbstständigen und die Arbeitgeber zahlen Geld dafür. Wir haben in Corona, auf Corona-Station einen Gesundheitscoach gehabt und dann hab ich gesagt, also da hab ich auch GF eine Mail geschrieben. Also Entschuldigung, aber wir brauchen hier keinen Coach. Wir brauchen 30 Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich. Also mir bringt Coach und Yogastunde nichts. Ja, Entschuldigung, wenn ich 15 Tage am Stück arbeite, da da kann ich noch Sonnen machen, das funktioniert nicht. Und mir bringt es auch nicht, wenn ich nicht genug Geld habe, nach der Arbeit mich gesund zu ernähren, zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren, meinem Kind Schwimmbad zu zahlen und so weiter und so fort. Also das bedingt sich, glaube ich, gegenseitig. Und wir haben ganz niedriges Zugangsniveau für Pflegekräfte und es ist erwiesen, dass Gesundheitsverständnis mit Niveau der Ausbildung hängt, zusammenhängt. Und das züchten wir uns aus absichtlich. Also ich finde es ungemein schlecht, dass in Deutschland, einem reichsten Welt der Erde, Kinder mit 15 Jahren in FSJ gehen, machen vielleicht noch ja irgendwo Abendschule und dann in die Krankenpflege gehen und dann werden sie von Besen auf Stationen aufgefressen und haben kleine Mozarts haben keine Chance aufzusteigen im Leben nicht mit 35, wenn man fix und fertig ist, hat man keine Lust auf Abitur, keine Lust auf Studium.
Das stimmt. Ja, also man hört bei dir auch immer wieder, wie du andere Systeme auch kennst und deswegen finde ich das so erschreckend, dass im politischen Bereich diese Zusammenhänge kaum gesehen werden. Also wenn man sich die Parteiprogramme auch anschaut und dann diese Einzeldinge, die sie dann teilweise auch ansprechen, die sie dann verändern wollen. Also es geht immer bei einigen Parteien um die Bürgerversicherung, bei einigen geht es darum, dann die Pflegedokumentation zu entlasten. Bei Digitalisierung werden dann die Pflegeberufe gar nicht erst aufgeführt. Offensichtlich geht das bei Pflege alles ohne Digitalisierung, neue Technologien, was natürlich auch nicht richtig ist.
Aber vielleicht wäre es eine Idee, was Veronika vorhin sagte, statt der neuen Pflegekräfte die Eier zu legen, sie aus dem 3D-Drucker rauszuholen.
Ja, genau.
Das wäre doch ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, vielleicht sollten wir das fordern. Neue Pflegekräfte durch über 3D-Drucker. Ja, also auch dazu findet man nie einen Hinweis tatsächlich, wie können neue Pflegefachpersonen auch gewonnen werden. Das ist in keinem einzigen Programm, in keinem einzigen Gespräch bis jetzt irgendwie thematisiert worden. Auch bei den Linken, also tatsächlich haben die konkretesten Forderungen gestellt. Das muss man definitiv so sagen. Aber dann 100.000 Pflegekräfte mehr in den Krankenhäusern und Pflegeheimen und 500 Euro mehr Grundgehalt. Dann denke ich, hört sich ja alles super an. Erstmal, aber genau, wo kommen sie her? Wie wird es finanziert? Und wie will man den Beruf überhaupt zukunftsfähig machen?
Es ist nicht zu schaffen. Die Zahlen sind einfach nicht zu schaffen. Wenn man so ein bisschen in die demografische Entwicklung reinschaut, dann kann man schon das Buch wieder zuklappen und sagen, no way. Ja? Oder es werden Milliarden und Abermilliarden in die Hand genommen und das macht keiner. Für die Pflege. Das macht keiner. Es gibt keine Lobby dafür, ne?
Und das ist etwas, was ich von der Politik erwarte, dass wir endlich auch den Userinnen ganz klar erklären, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich lese häufig die pflegende Angehörige und ich lese, dass sie sich beschweren, dass es in Heim vereinbart wurde, dass die Oma Brot geschmiert bekommt, obwohl sie es kann. Warum auch immer. Und dann wurde das irgendwann abgesetzt, weil es nicht genug Personal gab. Und sie sind alle empört. Und dann habe ich einfach hineingeworfen, warum? Wer würde das zu Hause machen? Also wenn jetzt diese Oma zu Hause mit 5 Generationen leben würde, sie würde sehr wohl Kartoffeln schälen und würde 2 Stunden auf Enkel schauen, dass sie keinen Schabernack machen. Und im Pflegeheim möchte sie eine Hotelleistung und wir sprechen über 100.000 Pflegekräfte. Also die Frage, wir haben nie den Menschen gesagt, wissen Sie, in meinem Bereich, wir können dieses PET-CT machen, wir können Elektronentomographie machen, aber das Emissionstomographie machen und wir finden 0,1 Millimeter großen Tumor und der ist kleinzellig und wir können ihn nicht operieren und sie werden trotzdem sterben und dann ist die Frage, was wollen wir? Wo wollen wir denn hin? Oder ich kann die Hüfte einpflanzen, aber wenn ich weiß, für dieses Material finde ich in 10 Jahren keinen Ersatz, tue ich dem Menschen was Gutes an. Und das haben wir wirklich verpasst. Und das ist etwas, was wir den Patienten unbedingt sagen müssen. Das war für mich ein Bewusstseinsschub, als ich von USA gekommen bin, zu sagen, wissen Sie, ich gehe jetzt Notfallmanagen und ich kümmere mich selbstverständlich um Sie, wenn ich fertig bin, aber jetzt nicht.
Das stimmt. Also dazu gehört es aber auch Selbstbewusstsein, Habitus und tatsächlich auch das Bewusstsein dazu, wozu sind Pflegeberufe auch da. Und mein Hauptkritikpunkt ist, dass alle Parteien durch die Bank die Pflegeversicherung als Leistungsrecht, und das schreibe ich ja immer wieder ganz mantrahaft, das, ne, wisst ihr, mit der Pflegeversicherung verwechseln und den Pflegebedürftigkeitsbegriff mit der pflegerischen Leistung verwechseln. Und damit ist nicht klar, was wofür eigentlich Pflegeberufe da sind, sondern politisch wird geschürt, sie sind einfach nett, sie sind einfach da. In den Krankenhäusern dürfen sie jetzt auch wieder putzen, das hast du geschrieben, Tobelwobbel, das habe ich auch schon mal anderen
Ja.
gehört. Na, jetzt müssen sie schon wieder putzen, weil und so weiter und so fort. Die werden ja für pflegefremde Aufgaben eingesetzt und kein Kostenträger interessiert sich dafür, dass sie jetzt wieder putzen müssen. Entschuldigung, die sind ausgebildet für die Patientenversorgung, aber nicht fürs Putzen. Dazu braucht es anderes qualifiziertes Personal, das die Hygiene richtig kann.
Aber beim besten Willen, ich sehe hier zwei Probleme. Ich sehe einmal dieses typisch deutsche Problem, dass wir mit unfassbar viel Geld, das wir in irgendein Problem investieren, nur mittelmäßige Leistungen
Ja,
rausbekommen und
genau.
damit zufrieden sind. Das ist übrigens, finde ich, nicht nur in der Pflege so. Das zieht sich eigentlich
Durch alles.
bis, also, ne, Maut, sage ich jetzt mal, ne?
Dafür hat Herr Scheuer, das hat Herr Söder gesagt, sehr viel Geld nach Bayern gebracht. Also das war jetzt,
Ach, hat er
hat er
das?
gesagt, und dachte ich, naja gut, ich als Norddeutsche würde jetzt mal sagen, finde ich ja gar nicht so gut. Also wenn jetzt die CSU-Politikerinnen sich jetzt nur für Bayern ansetzen, dann machen wir einen schlechten Schnitt, wenn die dann in Regierungsämtern sind. Das ist ja nicht so fein, aber gut.
Es ist ja nur ein Beispiel, aber das Problem, was ich da sehe, das ist, ich vermute, das ist beinahe schon kulturell. Ich glaube, dass wir Deutschen damit zufrieden sind. Ja, so nach dem Motto, wir haben eine Menge Geld investiert, das muss jetzt eine gute Leistung sein. Ach, gucken wir mal lieber nicht nach, ob es wirklich eine gute Leistung ist. Es wird schon eine sein. So, das ist das Erste, was ich sehe. Und das Zweite, was ich sehe, ist, wann immer wir vor einem solchen Problem stehen, dass wir, was weiß ich, zu wenig Arbeitskräfte haben oder sonst irgendetwas, dann machen wir natürlich das Einzige, was uns insofern bleibt als ein reiches Land, eines der reichsten Länder der Erde, wir kaufen ein. Ja, und das sieht man jetzt ja, pardon, das sieht man jetzt ja momentan auch schon überall. Ich glaube, der letzte waren jetzt die. Ich glaube, die Philippinen sind jetzt momentan dran, die werden jetzt aufgekauft, was
Ja.
Pflegepersonal angeht, die dann hier importiert, also importiert, ja, ne, klingt fast schon bösartig, wenn man das so sagt, aber ja, die werden ja importiert und ne, dann hat man dann halt hier das, ja, diesen Kulturclash und ne, die kommen auf keinen grünen Zweig, weil sie von vielen im Beruf nicht akzeptiert werden.
Aber das ist auch wieder Markt. Das ist auch wieder ein Markt. Also was da an Provisionen fließt. Ich hatte jemanden hier zu sitzen, der wollte mir genau dieses Angebot machen und da wurde gesagt, na ja, wenn Sie drei Mitarbeiterinnen aus, keine Ahnung, Serbien oder Thailand haben möchten, Bosnien-Herzegowina war mit dabei, 5.000 pro Nase und dann müssen Sie aber erstmal drei nehmen, dass Sie sich nicht so alleine fühlen. Also ne, erstmal 15.000 und plus Kost und Logis, plus Kost und Logis. Also ich gesagt, nee, danke, dann fahre ich lieber von morgens bis abends selber meine Hausbesuche, ne?
Ja, also ich möchte jetzt auch ganz klar sagen, das ist jetzt, jeder, der hierher kommen soll oder jeder, der herkommen möchte und hier arbeiten möchte, der soll das tun. Ich bin da völlig offen für. Aber ich habe was gegen diesen Pflegekolonialismus. Ich habe was dagegen, dass wir diese Stellung als reiches Land irgendwie ausnutzen und dann gezielt da einkaufen gehen, weil diese Länder benötigen ihr Gesundheitssystem auch. Ja, und
Die Sache ist ja auch die ich immer bemängle, dass Deutschland immer noch denkt, habe ich das Gefühl, dass wir in der Pflege top sind und alle anderen Länder sind hinter uns.
stimmt.
Und dann kaufen wir Philippinen ein und
Richtig.
die sollen unser System übernehmen, obwohl das System, was die haben, eigentlich besser ist und die viel mehr Ahnung von zum Beispiel
Genau.
Notfallmanagement haben
Richtig.
und die dann natürlich frustriert sind und
Ja.
dann einfach gehen. Die gehen dann aber nicht zurück in die Philippinen, sondern die gehen nach Großbritannien, nach Schweden, Norwegen
Klar.
und gut ist.
Ganz genau.
Das finde ich
Ja.
so
Ja.
furchtbar und das sollte endlich mal aus den deutschen Köpfen raus, dass wir irgendwo immer vorne sind. Wir sind einfach abgeschlagen in der First World ganz hinten, was Gesundheitsberufe angeht. Punkt aus Ende. Vielleicht der Arztberuf nicht, aber was Pflege angeht, sind wir einfach zweitklassig, drittklassig.
Ja, definitiv zweitklassig. Definitiv. Mhm. Ja. Das stimmt. Also kürzlich hat das niedersächsische Sozialministerium tatsächlich noch veröffentlicht, da bin ich auch schon wieder fast vom Stuhl gefallen, dass wir ja mit unserer beruflichen Ausbildung doch gut mithalten können und so weiter und so fort und doch bewiesen hätten, mit einer hohen Qualität wir ausbilden. Und dachte ich, nein, sind wir nicht. Es ist ein zweitklassiges System, das wir uns noch leisten. Und wir sind im Vergleich mit anderen Ländern keine registrierten Pflegenden, keine RNs, sondern wir sind da auf der Ebene der Vocational Nurses, also der beruflich Gebildeten, die einfach tatsächlich eigentlich die Hilfskräfte für die RNs sind und für die registrierten Pflegefachpersonen.
Und es ist interessant, dass wir immer, wenn wir Ausbildungsniveau hochstellen wollen, dass wir da Mehrwert aufzeigen müssen. Also wir machen Evaluationen über NP, über ANP und schieß mich tot, aber Assistenten setzen wir sofort ein und natürlich hat das Mehrwert. Und das müssen wir nicht evaluieren und Kaufmenschen, Geschäftsführer müssen wir nicht evaluieren und Facility Manager müssen wir nicht evaluieren und schieß mich tot. Jeder hat seine Berechtigung, außer besser ausgebildete Pflege. Und das ist etwas, was mich zum Beispiel von der Linken extrem nervt. Sie schreiben, dass arbeitende Pflege nur am Bett ist. Und ich würde jedes Mal schreien, ich arbeite sehr wohl, aber wenn ich gut arbeite, stehen meine Patientinnen auf. So, da sind sie nicht am Bett, sondern im Flur, am Esstisch, in der Diabetesberatung auf Wiederhören. Genau. Und das ist etwas, was mich extrem in Deutschland nervt, wobei die anderen Länder damit auch Probleme haben, aber nicht dermaßen wie Deutschland. Und ich finde die Ausbildung sehr wichtig. Allerdings dieses Festhalten daran, dass das so gut sei, das ist etwas, was man überwinden muss. Also sich sagen können, Entschuldigung, aber jetzt haben wir es irgendwie vermasselt. Das muss in Deutschland möglich werden. Jetzt können wir vielleicht besser machen.
Das ist Problem nichts Schlimmes. Das Problem ist ja auch, wir haben gar keine Vergleiche, weil wir zum Beispiel
diesen Begriff
gar
am Bett finde ich furchtbar. Ich überlege gerade, ob es auch so eine Sprüche unter Chirurgen gibt, der arbeitet noch am Tisch und der arbeitet nicht mehr am Tisch oder irgendwie so.
Ja. Genau, der Arzt, der arbeitet am Tisch. Ja, also Pflege am Bett kann ich überhaupt nicht ertragen und da reagiere ich auch wirklich ganz empfindlich drauf, weil ja, die Differenziertheit, Veronika, wie ihr das sagt, ist auch ganz unterschiedlich im Bereich der Pflegeberufe und die Nichtanerkennung der Beratung, der Edukation, des Kompetenzerwerbs, auch der Lehrenden, der Fort- und Weiterbildung, der Forschung. Es ist eigentlich hanebüchend, dass in Deutschland Pflegeberufe nur dann von Politikerinnen anerkannt wird, wenn es möglich minder qualifiziert, mit einem guten Herzen vor sich hingeht. Und das finde ich auch nochmal interessant. In Deutschland wird gleichgesetzt schlechte Schulausbildung mit Empathie. Da frage ich mich, woher kommt eigentlich diese Gleichsetzung?
Und nicht nur bei Politikerinnen, das ist auch unter Kolleginnen so. Ich werde auch in Case Management meine Wochenenden behalten, damit ich überhaupt diese Credibility, dieses Street Credibility behalte, damit meine Kolleginnen mit mir überhaupt zusammenarbeiten. Das ist traurig, aber das muss man sich einkaufen. Für die ist nur der glaubwürdig, wessen Hände in Ausscheidungen lange genug stehen.
Und das ist gefährlich.
Ja, und das ist so. Und dann kaufe ich mir damit ein, dass sie dann darauf hören, wenn ich sage, hören Sie mal, bei jedem muss bei Aufnahme Größe und Gewicht aufgehoben werden und erhoben werden. Und dann machen sie das, weil sie wissen, okay, wenn ich das am Wochenende schaffe, dann schaffen sie es auch am Montag mit Aushilfe oder so.
Ja, ich wollte sagen, dass das Problem in Deutschland auch ist, dass das ja überhaupt gar keiner mehr vergleichen kann von der Ausbildung her. Einfach, weil kein Land irgendwelche Pflege-Azubis aus Deutschland mal einlädt, um zu sagen, hier, arbeite mal 6 Monate bei uns und guck's dir an. Erstens würde das kein Pflege-Azubi hier wahrscheinlich machen oder vielleicht 5 Leute insgesamt in Deutschland pro Jahr. Und andererseits ist das ja was total Unterschiedliches. Und so sehen wir überhaupt gar nicht, was Fachlichkeit ist. Ich meine Freundin beendet jetzt ihre Kinderkrankenpflegeausbildung, macht danach ein Hebammenwissenschaftsstudium. Und das Einzige, was sie von ihren Kolleginnen zu hören bekommt, ist, du fühlst dich als was Besseres, weil du studierst ja jetzt und arbeitest nicht mehr am Bett. Das ist das Einzige, was kommt, anstatt so zu sagen, ja, hier, pass auf, cool, mach das, bring deine Erkenntnisse mit, komm dann wieder zu uns, arbeite bei uns und hilf uns, das irgendwie zu verbessern, so wie es in anderen Ländern ist. Nein, es ist einfach nur, du fühlst dich als was Besseres, du gehst jetzt studieren und stehst gar nicht am Bett. Wofür hast du eigentlich diese Ausbildung gemacht? Das ist das Einzige, was sie zu hören bekommen hat. Das ist einfach so grausam, finde ich, und es macht einfach dann null Spaß, weil man merkt, es ist so tief in Deutschland verwurzelt, dass wir einfach nur am Bett zu stehen haben, den Patienten zu waschen haben, ihnen Essen anreichen sollen und gut ist. Mehr ist einfach nicht aktuell.
Genau, obwohl das Pflegeberufegesetz was ganz anderes sagt und keiner nimmt darauf Bezug.
Aber da wird Frank wahrscheinlich das kennen. Es ist, finde ich, auch, muss man, das ist, da gehen wir wieder auf diesen Bedarf. Mediziner wollen alle in Anästhesie. Auszubildende, wenn sie fertig sind, wollen in die Funktion, wollen in die Intensivpflege. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, falsch machen. Also, so leid es mir tut. Aber wir müssen die Stellen ausschreiben, so wie wir sie brauchen. Also man kann auch nicht als Pflegefachperson einfach sagen, das hat mich tiefst betroffen, dass jemand gesagt hat, wenn ich nicht in die Intensivpflege gehen kann, dann erledigt sie Pflege für mich. Also so funktioniert das Leben auch nicht. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in Deutschland einfach sehr scheuen. Also alles ist individuell, alle Wünsche müssen erfüllt werden, jedem muss man gerecht werden. Die Schulen sind Sozialanstalten geworden, wo man dann Sozialarbeiterinnen bestellt, damit die Auszubildenden durchkommen. Also ich habe Nase voll davon. Irgendeinen Mindeststandard muss man erfüllen. Und das finde ich sehr schwierig. Also finde ich in meinem Bereich sehr schwierig, weil wir dann eben die Resterampe bekommen auf die innere, weil da niemand gehen möchte. Und das ist etwas, was ich nicht möchte, weil wir haben vulnerabelste Gruppe im ganzen Krankenhaus und schlechteste Schlüssel. Und nur weil es niemand gehen möchte, dann sperre ich Intensivstationen mit Stellen ein. Und wenn sie voll sind sie voll, dann wird nicht überbesetzt. Also das fehlt dieses Stück einfach entscheiden und sagen, jetzt ziehen wir das durch, fehlt in Deutschland völlig.
Das Problem ist aber auch, dass man oder dass viele Azubis einfach nur dieses Bild haben von wegen, ich gehe auf Intensivstation, weil da habe ich dann die Patienten, um die ich mich auch kümmern kann. Okay, inzwischen seit der Corona-Krise klappt das auch nicht mehr. Davor hat es auch nur so semi geklappt. Aber ich glaube, dieses Bild ist auch das, was die Leute sich denken. Das war auch mein Grund. Ich habe die Innere gemocht. Ich fand das da wirklich cool zu arbeiten, weil man eben so viele komplexe Krankheitsbilder hat, weil die Patienten halt einfach 25 verschiedene Medikamente nehmen. Aber ich wollte nicht irgendwo arbeiten, wo ich wusste, nach 3 Jahren werde ich verbrannt oder bin ich verbrannt, einfach weil ich als Azubi dort schon 12 Patienten selber betreuen sollte. Teilweise. Und das ist einfach für viele Azubis, entweder geht man dann halt in die Funktionsabteilung oder aber man lässt es sein, geht dann studieren und macht dann halt jetzt, was weiß ich, Pflegepädagogik oder ANP oder irgendwas anderes. Aber keiner möchte mit diesen Pflegeschlüsseln so am Bett stehen, weil jeder weiß, okay, ich kriege dafür 2.000 € netto, dass ich mir hier den Arsch aufreiße und bin in 3 Jahren fertig. Und
Und
ich
deswegen
meine, in
können.
keinem anderen Beruf ist es ja so. Ja, es ist ja überall, ist es ja so, Work-Life-Balance wird hochgehalten, mehr frei als arbeiten, mehr Urlaub. Geld für weniger Arbeitszeit, außer in der Pflege, da ist es so, wir sollen einfach arbeiten, arbeiten, arbeiten und ruhig sein. Wir kriegen ja unser Geld und wir kriegen alle 3, 4 Jahre zuverlässig eine Lohnerhöhung von 2%, wenn nicht mal irgendwas ausgleicht und gut ist.
Ja, also das sehe ich auch so. Das Problem ist tatsächlich, dass die anderen Stationen aufgrund der Situation, wie du sie beschreibst, für die Auszubildenden einfach ein No-Go geworden sind. Und man hat einfach ja mit den minimalen Personalschlüsseln auf den Stationen die Pflegeberufe zu einem verrichtungsorientierten Beruf, auch in den Krankenhäusern, gemacht. Und da ist die Überforderung in der Ausbildung schon hoch. Und das andere, was ich als ein großes Problem sehe in Deutschland, wir wissen, eine Profession wird dann zur Profession, aufgrund von bestimmter Merkmale. Und in Deutschland hat man für die Pflegeberufe immer genau das Gegenteil gemacht. Man hat die Zugangsvoraussetzungen so weit reduziert, dass auch wirklich jeder jetzt da rein kann, aber dadurch wird ein Beruf natürlich unattraktiv. Abgesehen davon, dass diejenigen, dass man den Personen auch nichts Gutes tut und wir sie nicht eigentlich den Pflegeberufe gesetzgemäß und auch den Bedarfen entsprechend qualifizieren können. Und deswegen sage ich immer, dass die meisten Politikerinnen die falschen Entscheidungen treffen. Also sie wollen den Pflegenotstand mit mehr Deprofessionalisierung bekämpfen. Dadurch wird aber der Pflegenotstand letztendlich größer und auch die Versorgung wird schlechter. Und das erschreckt mich immer, dass die meisten Entscheidungsträger und Politikerinnen nicht erkennen, dass eine schlechte Pflegequalifikation und geringe Personalschlüsseln zu schlechten Outcomes führen und dass es ihnen egal zu sein scheint. Abgesehen davon, dass sie dann die Pflegeberufe auch nicht in Gesundheitsförderung, Prävention und sowas einsetzen wollen, weil sie einfach dieses eingeschränkte Bild haben. Und das erschreckt mich. Also die Professionalisierung und die Relevanz haben sie nicht im Blick und auch nicht, was es bedeutet, wenn Pflegeberufe nicht gut ausgebildet sind und glauben, man müsste jetzt jeden da hineinbringen. Und in Niedersachsen, glaube ich, ne, das sagtest du, glaube ich, Marc, schon mal, im Grunde ist es so, dass die Pflegeschulen danach ihre Lehrerstellen haben, wie viele Schülerinnen sie durch die Ausbildung ziehen. Und eigentlich heißt es dann, möglichst niemanden auch gehen lassen in der Probezeit, auch wenn die Personen für die Pflege gar nicht geeignet sind, fachlich betrachtet.
Ich wollte sagen, im Prinzip stimmt das. Die Regeln sind halt insofern geändert worden, dass man vorher halt einmal, ne, beziehungsweise also zweimal im Ausbildungskurs, also zweimal im Jahr, je nachdem wie viele Ausbildungskurse man hatte, dass da geguckt wurde, wie viele Auszubildende gibt es in der entsprechenden Schule. Und daraus hat sich dann der Satz errechnet, den die Schule dann halt als Geld zur Verfügung gestellt bekommen hat. So. Das hat sich jetzt geändert und das läuft jetzt nicht mehr zweimal im Jahr, sondern das läuft tatsächlich jeden Monat im Prinzip. Und das heißt also, wenn du mit, also wir haben jetzt beispielsweise mit 26 Auszubildenden angefangen und wenn man jetzt so ein Drittel Verlust einrechnet, hoffen wir, dass wir so mit 16 oder 17 dieses Ding beenden. Mhm. Und das müssen wir halt so einkalkulieren. Das sehen wir auch einfach knallhart so, weil es sich sowieso nicht ändern lässt. Genau. Ich wollte übrigens noch was sagen zu der Arbeit auf den Intensivstationen. Ja. Meine Kollegin, mit der ich mir, also meine Bürokollegin, die ist immer noch aktive Pflegekraft auf einer Intensivstation und die macht das auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und im Prinzip ist sie der Meinung, dass man eigentlich nur auf der Intensivstation so pflegen kann, wie man das A, schulisch lernt und B, wie man auch tatsächlich gerne pflegen möchte, eben weil man da eine übersichtliche Anzahl von Patienten hat. Die mögen zwar schwer krank sein, aber da habe ich dann halt wirklich mal die Zeit, mich 45 Minuten für eine Körperpflege hinzusetzen. Ja, das ist utopisch einfach auf einer Normalstation. Genau. Das ist, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Und wenn ich jetzt bedenke, dass das eigentlich ist, was wir versuchen, unseren Auszubildenden beizubringen, ja, und was wir ja auch im Examen sehen möchten, das ist dann fast, da finde ich das fast schon ein bisschen heuchlerisch, auch von uns in der Ausbildung, weil wir wissen, dass die im Prinzip nie wieder so pflegen werden wie dann im Examen. Und das ist ein bisschen traurig.
Ja. Das stimmt, das ist vielleicht auch ein Grund, warum dann viele die Entscheidung treffen, nach der Ausbildung relativ schnell den Beruf zu verlassen, beziehungsweise die Praxis zu verlassen und dann ins Studium zu gehen, weil man ja den Wahnsinn so lange gar nicht aushalten kann. Ich glaube, Tobelbobbel hat es gesagt, dass dann auf Intensivstationen die 50, 55-Jährigen schon so fertig sind. Kürzlich hat mir eine Studentin berichtet, die eben auch auf der Intensivstation arbeitet, dass zwei Kolleginnen von ihr in Rente gegangen sind mit 62 und die völlig körperlich derangiert sind. Also völlig fertig. Also sie sagte so will ich nicht enden, deswegen studiere ich. Das war ihr Satz. Eine gut, total reflektierte Person. Absolut wortgewandt. Aber sie sagt, das hat mich so erschreckt, das möchte ich nicht. Ich möchte so nicht enden.
Ja, das Problem ist ja auch, dass du dadurch einfach nur Erfahrung verlierst. Das sehe ich ja jetzt. Also ich meine, ich bin Zeitarbeiter, ich muss da einspringen, wo die ganzen Leute kündigen. Und das ist einfach so, es kündigen teilweise die Jungen, klar, die gehen woanders hin, aber die sind eher noch die, die sich durchbeißen, die, die jetzt kündigen. Also da, wo ich jetzt gearbeitet habe, waren die 45, 50-Jährigen, die, die 20 Jahre Erfahrung auf Intensivstationen haben, wo du wirklich mit denen im Hintergrund Notfälle gut managen konntest, die kündigen und es holt halt keiner solche Leute nach. Die gehen halt woanders hin. Die machen entweder gehen sie ganz woanders hin oder sie gehen teilweise ambulante Palliativsachen, habe ich jetzt gehört, ist so für Intensivpflegekräfte wahrscheinlich so dieser Flexit geworden. Die sind halt einfach weg und somit ist auch die Erfahrung weg, weil ich sehe das dort, wo ich arbeite. Du wirst dann halt, also die jungen Kollegen, die im Oktober jetzt nachkommen, werden zum Beispiel bei dem einen Arbeitgeber, den ich kenne, werden ausgebildet von Leuten, die nicht mal 1,5 Jahre auf Intensivstation arbeiten, weil einfach niemand mehr da ist, der es sonst machen kann.
Krass.
Und das ist einfach, wenn man sich das so vorstellt, für die Patienten ist es nicht gut, aber für die Pflegekräfte auch nicht, weil so geht das halt viel schneller. Du hast einfach so viel Angst, manchmal auf Arbeit zu kommen, wenn du irgendwelche Kollegen hast, wie alten Pflegekräfte, die sich halt nicht auskennen können, aber direkt reingeworfen werden ohne richtige Einarbeitung, dann ist das einfach nur schädlich für dich. Und das ist halt der Grund auch, warum ich in die Zeitarbeit gegangen bin. Einfach, wenn ich das sehe, entscheide ich mich, okay, gut, es gibt noch viele andere Intensivstationen, so will ich nicht mehr arbeiten.
Das ist wirklich erschreckend, genau die Relevanz des Erfahrungswissens und dass diese Personen jetzt gehen. Und es ist natürlich auch logisch, mit 45, 50 zu entscheiden, wenn ich jetzt gehen muss und noch ein Leben haben will, einigermaßen gesund, muss ich jetzt die Reißleine ziehen. Das ist ja rational die richtige Entscheidung. Aber das Problem sehe ich, dass Arbeitgebende wie auch Politikerinnen nicht erkennen, was hier verloren geht und dass es zu Lasten aller ist. Also dass dann ja auch so ein Teufelskreislauf entsteht. Und gerade auf der Intensivstation brauchen wir natürlich dieses hohe Erfahrungswissen für die Patientinnen und auch für die neuen nachrückenden Pflegefachpersonen. Und es ist wirklich erschreckend, dass dieses Problem auch gar nicht angegangen wird, also dass gute Pflege so egal zu sein scheint.
Das Problem ist, es werden, glaube ich, einfach die falschen Leute gefragt. Es geht ja niemand hin und fragt irgendwie mal die Leute, die es studieren. Es werden immer irgendwelche Arbeitskreise gebildet mit Lobbyisten oder mit irgendwelchen teuren Beraterfirmen, die das dann alles managen. Aber so richtig, die Pflege fragt keiner. Es fragt keiner irgendwie, macht, oder es wird auch keine Uni irgendwie dazu aufgefordert, macht doch hier mal bitte jetzt eine Studie auf Intensivstationen, wie die Leute das finden, dass so viele Leute gehen. Es macht einfach keiner, weil jeder eigentlich weiß, was es bedeutet, aber keiner will es aussprechen und jeder lebt einfach in seiner Blase.
Das stimmt. Also das finde ich ist auch ein weiteres Thema, dass die Pflegeberufe an sich nicht gefragt werden. Und da glaube ich, hat das eben auch damit zu tun, dass unser Gesundheitssystem, das sage ich ja auch immer wieder, das hat ja mit den Strukturen zu tun, korporatistisch organisiert ist und die Pflegeberufe nun mal nicht korporatistisch integriert sind, für die Pflegeberufe eigentlich auch kein Platz ist im System. Sie sollen ja nur funktionieren und nur irgendwie arbeiten. Das höre ich oft von Arbeitgebern, die sollen arbeiten. Und damit auch die Pflegeberufe gar nicht gefragt werden. Also ich finde, es geht auch der Pflegewissenschaft so. Man wird selten gefragt oder man wird selten auch ernst genommen. Gerne werden ja Gesundheitsökonomen gefragt. Es herrscht ja bei uns das Primat der Gesundheitsökonomie und damit auch so ein Mainstream-Ansatz, wie man Pflege auch organisieren kann oder wie Pflege auch zu betrachten ist. Interessanterweise finde ich, haben Gesundheitsökonomen nie untersucht, wie viel es kostet, dass wir keine gute Pflege anbieten können oder Pflegeberufe nicht gut ausgebildet sind. Also finde ich spannend, dass es niemanden interessiert, diese Fragestellung, obwohl es da international ja auch ja, schon Hinweise gibt. Aber Frank, du hattest vorhin geschrieben, ja, geschrieben im Chat, niemand käme auf die Idee, wegen Ärztemangel den NC beim Medizinstudium fallen zu lassen. Genau, wir haben sollen
Zeigt doch den
eigentlich.
Stellenwert, nicht? Das zeigt doch den
Genau,
Stellenwert der Pflege.
richtig.
Eigentlich, es wird ja abgesenkt. Was war? Ich weiß noch, dass zu meiner Zeit Realschulabschluss Usus war, um in die Pflege reinzukommen. Jetzt sind wir irgendwo beim Hauptschulabschluss oder ist das auch nicht mehr aktuell? Ich weiß es nicht. Also irgendwann, was ich immer spaßeshalber sage, nehmen wir jeden, der Puls hat um in eine Pflegeausbildung reinzukommen, das geht nicht. Das nennt sich der freie Fall und das deprofessionalisiert so sehr, dass ich, also, und das lässt sich ja mit anderen Berufen, also nicht, also wir haben ja auch einen Ärztemangel. Warum wird der NC nicht aufgehoben?
Ja? Genau. Genau, richtig. Also ich finde auch, dass das zeigt den Stellenwert der pflegerischen Versorgung, auch die Wertlosigkeit einer professionellen Pflege, meiner Meinung nach. Und ich frage mich auch, also auch im SGB 11 und auch im SGB 5 steht ja, man soll nach dem neuesten Stand wissenschaftlich-fachlicher Erkenntnisse arbeiten. Und ich frage mich, wie die Menschen, die nicht diese Qualifikation haben, evidenzbasiert arbeiten sollen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Habt ihr da irgendeine Idee?
Sollen sie nicht.
Sollen sie nicht. Also du bist das überzeugt?
Ja, also ich meine, man sieht es doch. Die Leute, die auf Station kommen, werden eminenzbasiert von anderen Leuten eingearbeitet und dann geht der ganze Trott ewig weiter. Punkt aus Ende. Das ist halt wirklich, wenn sich jemand mal mit irgendwas beschäftigt, okay, auf Intensivstation mag es vielleicht in Grundzügen anders sein, da geht es auch um Leitlinien, aber das wird auch eher von den Ärzten reingetragen und nicht von der Pflege. Aber auf Normalstation, hier, so machen wir das hier und so wird es immer gemacht. Punkt aus Ende. Das ist das Einzige. Es ist nicht gewollt, dass wir da irgendwie mal evidenzbasiert irgendwas Neues beginnen. Deswegen werden doch auch keine Leute, die Pflege studiert haben, auf den Stationen richtig eingestellt. Einfach, weil man es nicht will. Erstens denkt man, die sind zu teuer und zweitens will man einfach so arbeiten, wie man die ganze Zeit gearbeitet hat.
Ich glaube, die meisten haben auch keine Ahnung, was Pflege tatsächlich bedeutet, im Sinne von, was machen die tatsächlich? Wenn ich mit unseren Auszubildenden Pflegeplanung mache, dann ist das Erste, wenn die irgendeine Maßnahme machen sollen, ist Medikamentengabe nach ärztlicher Anordnung. Dann denke ich mir immer, das ist keine urpflegerische Maßnahme. So, was ist Pflege für Sie als Auszubildende, wenn wir das denen nicht mehr transportieren können in der Ausbildung scheinbar, was sie tatsächlich pflegerisch leisten am Patienten, mit dem Patienten, und sonst in dem Ganzen drumherum, dann ist es ja auch für die Politik oder auch für alle Außenstehende total unklar, was wir eigentlich machen. Also ich weiß immer, wenn man mich gefragt hat, wo ich arbeite und ich habe kinderintensiv gesagt, dann haben die meisten gedacht, ich schaukel die ganze Nacht irgendwie Babys oder so oder fütter Babys.
Entschuldigung, ich muss jetzt lachen.
Etwa nicht, etwa nicht.
Was das bedeutet an Arbeit oder was das Ganze beinhaltet.
Ach ja, das ist erschreckend, ne? Also erschreckend.
Es ist auch kein schönes Gefühl, mit einer Putzfirma verwechselt zu werden.
Das gilt dir so in der ambulanten Pflege.
Täglich. Also diese Vorstellung unserer Best Ager, wie ich immer sage, also man wird dort vorstellig und will den Pflegebedarf, Informationssammlung, Stichwort und so weiter aufnehmen. Wie lange haben denn ihre Leute Zeit, ne? Und was wird dann in der Zeit alles gemacht? Also so, ja, so bessere Dienstmädchen werden gesucht eigentlich, ne?
Genau. Das habe ich auch schon öfter erfahren. Ich mache ja manchmal Sozialgerichtsgutachten und dann beschweren die sich manchmal und dann sagen die, aber dann macht der Pflegedienst das und das nicht. Und dann sage ich, ja, das machen sie nicht deswegen. Erkläre das dann auch. Wäre nicht mein Job, aber natürlich mache ich das in dem Moment. Und dann sagen die, die sind doch sowieso vor Ort. Das können die doch machen. Dann meinte ich, nein, das können sie nicht machen. Das ist nicht ihr Job und sie werden dafür nicht bezahlt. Die kriegen ihre Leistungen nur so und so und so finanziert. Den tatsächlich viele das System nicht. Auch das, glaube ich, ist gesellschaftlich induziert, dass auch Entscheidungsträger den Eindruck erweckt haben, die ambulante Pflege ist das Mädchen für alles im häuslichen Bereich. Na, und das ist erschreckend. Ja, oder auch die Kinderkrankenpflege, dass viele denken, das sei jetzt einen ganzen Tag Babys schaukeln, gerade kinderintensiv. Ich habe da höchsten Respekt vor, muss ich sagen. Das ist so eine hohe Verantwortung. Da braucht man so viel Wissen. Ich finde es bedauerlich, dass es uns nicht gelingt, im System und auch den Politikerinnen nicht gelingt, der Pflege ein fachliches Bild zu geben. Also es wird immer nur gesprochen vom hohen Engagement der Pflegeberufe und es wird sich bedankt. Aber die Fachlichkeit, die so erforderlich ist, die kommt nirgendwo zum Tragen und wird von niemandem auch formuliert. Was können wir ändern? Was können wir tun? Das fragt Marc jetzt hier auch im Chat. Was können wir tun, damit wir trotz gesetzlicher Vorgaben eben besser werden können, wissenschaftsbasiert arbeiten können? Welche Forderungen müssen wir an die Politik stellen, damit Pflege endlich professionell arbeiten kann? Was brauchen wir?
Ich würde sagen, als allererstes muss Pflege in der Öffentlichkeit ja erstmal sichtbar sein. Es ist ja schön und gut, wenn die Leute für uns klatschend auf dem Balkon stehen, während wir dann 12-Stunden-Schichten irgendwelche Patienten versorgen, aber eigentlich gar nicht wissen, wofür sie klatschen. Sie wissen es ja einfach nicht. Sie wissen gar nicht, was wir machen. Und das ist, finde ich, dann halt auch so verwerflich, dass es auch kein öffentlich-rechtlicher Sender wirklich schafft, in der Primetime mal eine Dokumentation wie im BBC aufzufahren, wo halt wirklich so eine Intensivstation einfach von innen gezeigt wird, wo gezeigt wird, wie die Leute sterben, wie die Leute am Beatmungsgerät einfach die ganze Zeit dagegen pressen und wie die Pflegekräfte da wirklich um jedes einzelne Leben kämpfen und wie fachlich wir das eigentlich machen. Dass wir irgendwelche Standards haben, dass wir diese Standards rauspacken und dass wir komplett nach diesen Standards arbeiten, dass wir Leitlinien benutzen, dass wir mit den Ärzten zusammen um diese Patienten kämpfen und dass die Ärzte ohne uns überhaupt gar nichts auf die Reihe kriegen würden. Das ist ja genau, das ist ja auch dieses Bild, was ich in Deutschland immer erlebe. Frag den Arzt, niemals frag die Pflegekraft. Weil Ärzte sind die, die studiert haben, Pflegekräfte machen nur in Anführungsstrichen eine Ausbildung. Und das muss sich halt ändern. Es muss halt wirklich, falls die Politik das in der nächsten, nach der Bundestagswahl irgendwann mal auf die Reihe kriegt, muss halt wirklich dafür geguckt werden, dass man Pflegeexperten in die ganzen Talkshows einlädt, dass man irgendwelche Dokumentationen laufen lässt, dass man einfach Pflege im System darstellt. Punkt aus Ende. Ansonsten wird sich das nicht ändern, weil dann auch kein Mensch versteht, warum Pflege jetzt unbedingt auf einmal mehr Geld braucht und warum jetzt auf einmal davon geredet wird, ja, aber die sind doch so fachlich, wenn sonst 40, 50 Jahre lang es geheißen hat, ja, die Pflege muss lieb und nett sein.
Ja, das ist ganz interessant. Ich habe ja damals meine Doktorarbeit zu einem geburtshilflichen Thema geschrieben und hatte dann ganz viel mit Hebammen auch zu tun und in Osnabrück damals und mit der Hebammenwissenschaften und so weiter und so fort. Und ich glaube, es gab einige Hebammen, die auch sehr freiberuflich unterwegs fanden, die fanden das eigenartig, dass ich aus der Pflege komme, dazu ein Thema Doktorarbeit geschrieben habe. Aber trotzdem beneide ich die Hebammen um ihre berufliche Selbstverständlichkeit, die sie haben. Also die wissen, warum sie da sind und haben dann großes Selbstbewusstsein.
Ich glaube, bei den Hebammen ist auch jedem klar, was die machen. Also ich glaube, das ist ja so,
ja, genau.
Die müssen ja nicht viel erklären. Jedem ist klar, die brauche ich,
nein,
die ist genau. An dem Punkt wichtig und
genau.
Das braucht einfach keine Erklärung irgendwie.
Ja, ja. Und das können die wirklich auch. Bitte, Toppelbubble.
Achso. Ja, nee, redet ruhig weiter zum Thema. Ich wollte bloß sagen, aber wenn Laura jetzt schon mal da ist, dann können wir ja jetzt über die Pädiatrie reden.
Und genau, das wieder jetzt gleich vorbei ist.
Richtig, das sehe ich ganz genauso. Guter Vorschlag, bevor du wieder raus bist und die Pädiatrie und gerade die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, finde ich. Also das wisst ihr ja auch, ich war eine Kritikerin der generalistischen Ausbildung, so wie sie in Deutschland angedacht ist und durchgeführt wurde und durchgeführt wird. Und du, glaube ich, siehst es auch schwierig für die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, ne? Ist das richtig? Und für die Pädiatrie, dass du da besondere Problematiken siehst? Oder sehe ich das falsch?
Nee, ich empfinde das auch so. Also ich war noch in der quasi in der Klinik, als ich das gehört habe, dass das zusammengelegt wurde und dass da auch schon die ersten Proteste liefen von den Fachärztevereinigungen und so weiter. Und ich habe ja noch quasi die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, wie jetzt auch das Nordseemädchen, noch gelernt. Und wir hatten ja zum Beispiel 720 Stunden Praxis in der Pädiatrie und hatten im dritten Lehrjahr auch ganz spezifische pädiatrische Krankheitslehre und pflegerische Expertise, auch zum Beispiel von der Neointensiv oder auch andere Stationen, wo halt Pflegekräfte kamen und uns dann auch so in diese Feinheiten eingewiesen haben. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass das tatsächlich zusammengelegt wird, also wie das tatsächlich funktionieren wird. Und ich habe jetzt in unserer Krankenpflegeschule haben wir auch ein Handbuch, Modulhandbuch erarbeitet und da auch immer wieder pädiatrische Themen eingepflegt. Aber tatsächlich ist es nicht zu vergleichen mit der Tiefe und der Ausführlichkeit meiner Ausbildung. Und dieser praktische Teil, der ja auch gekürzt wurde, der ja auch teilweise dann, je nachdem, auch in Kindertagesstätten oder Ähnlichem, wenn die Kliniken keine Kooperationspartner finden oder die Schulen, das sehe ich ganz, ganz kritisch. Ich finde das extrem ja, eingeschränkt. Und ich finde, das hätte man machen können, hätte man von vornherein eine Weiterbildung etabliert, die quasi
Genau.
anschließend wäre, so wie das ja in vielen
Genau.
europäischen Ländern ist. Man macht erst den Bachelor und den Master, da spezialisiert man
Genau.
sich. Aber
Ja.
so ganz ohne, finde ich das extrem schwierig.
Ja. Ich teile deine Einschätzung absolut. Also ich gerade für die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, wie gesagt, ich betone es auch mal, ich habe wirklich höchsten Respekt davor. Und als ich damals in der Ausbildung war und ich musste diesen Einsatz machen in der Kinderkrankenpflege, war ich sehr verunsichert. Und allein schon ob der Verantwortung, die man dann ja auch hat für die Kinder und deren Familien. Und fühlte mich gar nicht gut vorbereitet darauf und dachte, ich möchte nicht allein gelassen werden hier mit den Kindern. Und für mich ist die Frage, und es wird jetzt ja nicht besser mit der generalistischen Ausbildung, gleichzeitig wissen wir, dass wir einen Fachkraftmangel haben im Bereich der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, auf der Neonatologie sowieso. Und jetzt werden auch schon Forderungen wieder laut, man müsste die Personaluntergrenzen dann ja weglassen. Was sagst du dazu als Fachfrau für die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege? Also ich persönlich bin erschreckt und denke nur hoffentlich, ich meine, mein Kind ist jetzt alt genug, aber hoffentlich müssen Kinder nie auf die Neonatologie. Also was nicht passiert mir da? Was sagst du?
Ja, also was sag ich? Ich kann nur dazu sagen, dass ich schon in Bereichen gearbeitet habe, also in, ich sage jetzt mal, Patienten-Pflegekraft-Ratios, die äußerst kritisch waren, wo ich tatsächlich auch mit meiner Expertise und meiner Erfahrung damals an meine Grenzen gekommen bin und es auch so empfunden habe, dass ich, dass es gefährlich war, auch gefährliche Pflege und auch im Zweifel hätte schiefgehen können. So, ich hatte immer Glück, muss man sagen. Aber ich habe mich da sehr unwohl gefühlt und fand es auch sehr schwierig, auch den Eltern gegenüber zu kommunizieren. Also wir haben ja irgendwie gefühlt immer drei Patienten, nämlich den Patienten und die Eltern, die wir betreuen. Und diese Zeit, allein mit den Eltern mal ein Wort zu wechseln, denen irgendwas zu erklären, irgendwie die zu begleiten, das ist ja auch wichtig. Die sind ja in einer absoluten Ausnahmesituation, jetzt auf der Intensiv, aber ich finde auch in jeder anderen Station, Krankenhaus bedeutet immer Stress, immer Aufwand, immer nochmal so ein Einschnitt auch. Empfinde ich das als ganz, ganz gefährlich. Und ich glaube, du spielst auf dieses in Berlin an, wo die Ärzteschaft gesagt hat, ja, dann Personaluntergrenze aussetzen, damit man die Kinder betreuen kann. Ja, also ich verstehe es einfach nicht, wie man bei einer Untergrenze dann sagen kann, nee, das setzt man dann auch noch aus. Also so, ich glaube, die Pflege hat nicht nur das Untergrenzenproblem, sondern auch so ein, also gerade in der Pädiatrie, einen extremen Fachkräftemangel und auch tatsächlich keine richtige ambulante Struktur. Also wenn man sich jetzt auch die ambulante Intensivpflege bei Kindern anguckt, dann weiß ich aus Erfahrung im Bekanntenkreis, dass da auch Altenpflegekräfte mittlerweile arbeiten in der Intensivkinderkrankenpflege sozusagen.
Oh nein, oh
So
nein,
die, nein,
Entschuldigung, nein, ich
ja,
breche zusammen.
wirklich, und das ist tatsächlich nicht mehr die Ausnahme, sondern das ist die Regel. Auch bei beatmeten Kindern. Und ohne,
Ah,
also die haben dann
Scheiße.
im Zweifel eine Weiterbildung, also eine Fortbildung oder ähnliches, aber die haben jetzt nicht vorher auf einer Kinderstation oder auf einer Kinderintensivstation gearbeitet. Man muss aber auch dazu sagen, dass oft die Eltern sehr große Experten für ihre Kinder sind, also auch
Das stimmt.
Pflegeexperten für ihre Kinder sind. Also die
Das
Wir
stimmt.
leiten die auch oder haben die auch immer auch eingeleitet, auch Tätigkeiten zu übernehmen, gerade so in der Notfallsituation mal eine Trachealkanüle zu wechseln. Das haben wir versucht, den Eltern, also wenn die das wollten, auch beizubringen, weil einfach im Notfall müssen die das auch können oder sollten es auch können. Aber es ist natürlich nicht eine professionelle Pflege, die dann da stattfindet. Und da sind, ist, glaube ich, aber auch kein Fokus drauf. Also wenn man jetzt dieses Ganze mit der Kinderimpfung sieht, mit dem Umgang mit Kindern jetzt in der Pandemie, ich glaube einfach, man nimmt Kinder nicht so wahr als vollständige Mitglieder der
Ist halt
Gesellschaft, die
nicht
man
das
auch, genau,
Wahlvolk.
die man auch schützen muss, die man auch versorgen muss. Und ich habe in den Programmen geschaut und ich habe bei der SPD was gefunden, dass sie halt gesagt haben, man muss die ausgliedern, damit die halt finanzierbar sind, weil das ist das nächste Problem. Pädiatrie lohnt sich nie für die Kliniken finanziell. Die Neonatologie ist immer das Zugpferd, die ordentlich Geld einbringen, weil man einfach für die Frühgeborenen sehr viel Geld bekommt als Fallpauschalen und man da manchmal, glaube ich, einfach eine Wertschöpfung, also dann kann man quasi Gewinne erwirtschaften oder wenigstens die Kosten auf, also hat man quasi dann eingebracht. Aber in der Pädiatrie, das sind oft, also die meisten Patienten sind chronisch krank. meistens von Geburt und die sind dann natürlich immer da. Also die kommen auch immer wieder mit Infekten, mit irgendwas anderem, mit neu Einstellung von zum Beispiel neue Pumpeneinstellung beim Diabetiker oder ähnlichem. Für die kriegt man einfach kein Geld, die kosten nur. So, das heißt, Kinderkrankenpflege ist immer oder Kinder, also Pädiatrie ist quasi immer so der Kostenfaktor einer Klinik. Das muss man sich leisten können und das können die meisten nicht mehr oder wollen es auch nicht. So. Also ich weiß, dass es ja mittlerweile ziemlich viele Dokumentationen auch darüber gibt, dass auf den in den ländlichen Gebieten die ganzen erstmal die Geburtsstationen zugemacht werden und dann auch die Kinderkliniken. Ja, das ist halt, da ist irgendwie der Fokus nicht. Also sieht keiner oder will keiner sehen. Ich weiß es nicht.
Ja, das Problem ist da, glaube ich, auch einfach, dass Deutschlands Bevölkerung überaltert ist und es tatsächlich so ist, auch wenn man das als bitteren Sarkasmus sieht, dass es nicht das Wahlvolk ist. Ich meine, die meisten Wähler sind Ü50, Ü60 und das ist das für die, und für die wird Politik gemacht. Das sind auch die meisten Politiker sind in dem Alter und alles, was darunter ist, wird einfach irgendwie vergessen. Also tut mir leid, wenn ich da jetzt ein bisschen zynisch bin, aber das ist so mein Empfinden, was ich schon immer hatte.
Nee, das ist ja auch so.
Aber ist doch so. Also ich denke auch, also ich spreche auch oft von dem bevölkerungsgruppenorientierten Zugang zur Gesundheitsversorgung, den wir ja nicht haben. Also, und das ist ein Problem. Und kranke Kinder sind eine relevante Bevölkerungsgruppe. Und da frage ich mich, Laura, kann man da nicht, also bestimmte Dinge könnte man bestimmt niederschwellig machen. Also wenn wir jetzt so einen Ansatz hätten wie Public Health Nurses für Kinder oder die Nurse Practitioner für Kinder, was es ja gibt in anderen Ländern, in den USA zum Beispiel oder auch in anderen, wäre das nicht eine Möglichkeit zu sagen, man hätte Versorgungskonzepte niederschwellig vor Ort, meinetwegen in Kombination, wir haben ja auch einen Mangel an Kinderärzten, ne? Jeder, der ein Kind hat oder Kinder weiß, irgendeinen Kinderarzt zu finden, ist echt schwer oder Kinderärztin. Wäre das nicht eine Lösung zu sagen, Politik, ihr vergesst die Kinder, ihr vergesst die Gesundheit der Kinder? Frank, das kannst du nur gleich erklären. Ich glaube, in der DDR war das anders, genau andersrum, aber das weißt du vielleicht besser als ich. Und also Kinder werden vergessen, wir brauchen aber die Gesundheit der Kinder und dafür brauchen wir gut qualifizierte Gesundheits- und Kinderpflegefachpersonen, die dann in Konzepten niederschwellig arbeiten können. Müsste man das als Forderung stellen an die Politikerinnen, um Gesundheit der Kinder anders zu denken?
Ich glaube, das wäre ein sehr guter Ansatz. Also auch der Ansatz mit der School Nurse, also dass ich quasi überall, wo Kinder sich bewegen, wo Kinder ihre Zeit verbringen, dass ich da Möglichkeiten habe, an diese niederschwelligen Angebote zu kommen. Ich glaube, das macht total Sinn, weil viel, was zum Beispiel in den Kindernotaufnahmen auch aufgenommen oder sich vorstellt, ist eigentlich überhaupt kein Notfall. Und das bedeutet, dass die Notaufnahmen nicht nur bei den Erwachsenen, das kennen wir ja aus der Presse, aber auch bei den Kindern, die Eltern kommen, weil sie verunsichert sind, weil sie keinen Ansprechpartner haben, wenn die Hebamme mal weg ist, sozusagen, also wenn die Kinder älter werden, wo sie mit ihren Sorgen hinkommen können, wenn irgendwas gesundheitlich ist, der Kinderarzt schwer erreichbar oder dann auch, hat auch selbst keine Zeit, weil er, wie du sagst, einfach auch zu viele Patienten hat. Und ich glaube, das würde ganz viel puffern, auch an stationären Aufnahmen vielleicht, weil die schon vorher zu diesen niederschwelligen Angeboten gehen und dann im besten Falle gar nicht erst ins Krankenhaus müssen oder gehen wollen auch. Also ich glaube, die meisten gehen einfach, weil sie gar nicht wissen, wo sie sonst hingehen sollen.
Genau. Also das stelle ich mir nämlich auch gerade so vor. Gerade so jetzt, Veronika meldet sich schon, nämlich zum Beispiel die Diabetesberatung
Ja.
oder so. Das ist doch für Kinder
Und da sind
hervorragend,
Pflegende
da so
so fit
niederschwellig.
und so, das kann man so gut, glaube ich, outsourcen und ganz entspannt dann auch im besten Falle zu Hause oder in der Schule machen, so dass man direkt in das Umfeld geht, damit die gar nicht diesen Wechsel wieder haben, ich muss das jetzt in der Schule machen, sondern tatsächlich kann das bei mir zu Hause mit meinen Lebensmitteln, mit meinem täglichen, mit meiner Routine machen. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall, würde das auch die Kliniken entlasten.
Ja, definitiv. Veronika.
Ich finde da das gleiche Problem wie in Erwachsenenpflege. Ich finde, dass unser Gesundheitssystem sich noch der gleichen Annahme bedient wie vor 150 Jahren, dass Verletzung und Akuterkrankung viel teurer ist als chronische Erkrankung. Ja, und wir haben auch bei Kindern zunehmend chronisch Kranke. Und ich sehe zum Beispiel Transfer in die Erwachsenenkrankenpflege ganz kritisch. Wir haben Mukoviszidose mit Lungentransplantation. Und sie müssen fünfmal täglich inhalieren. Und ich habe es dank eben integrativer Ausbildung ein bisschen gelernt. Oder wir haben so 19-Jährige mit PEG-Sonde, die 30 Kilo wiegen und wo sich dann Ärzte, wenn sie krampfen, Seele aus dem Leib weinen, weil sie keine Vigo legen, anstatt Diazepam-Zäpfchen zu geben, was die Eltern wissen, aber die dürfen nicht mehr mit Eltern da sein. Und wir verpassen diese chronische Entwicklung total, also in allen Bereichen und auch bei Kindern ist sie unterfinanziert. Also wenn sich ein Kind verletzt und sich Bein bricht und dann operiert wird und in 3 Wochen gesund ist, das ist super schnell, das ist viel besser finanziert als ein Kind mit perinataler Hypoxie. Das wird dein ganzes Leben eigentlich Geld kosten und das haben wir nirgendwo abgesichert.
Ja, ich wollte auch gerade, was Veronika gesagt hat, dass man sagt, die Frühchen bringen das Geld, aber das sind auch die, die nachher chronisch krank sind. Also viele der Frühgeborenen, gerade aus den frühen Wochen, haben lebenslange Probleme. Entweder weil sie beatmet waren und die Lungen nicht gut sind, oder sie hatten eine Hirnblutung oder irgendwelche Infektionen im Magen-Darm-Bereich, die sie dann irgendwie jetzt langzeitschädigen sozusagen und auch zu chronischen Patienten machen. Und welche Gruppe, glaube ich, auch jetzt immer mehr wird, weil sie einfach medizinisch immer besser versorgt sind, sind die angeborenen Herzfehler, also die Vizien, die jetzt einfach eine extrem längere Lebenserwartung haben, als sie das noch vor 20 Jahren hatten, weil einfach die OP-Techniken sich verbessert haben. Es gibt Kinder-ECMO und auch Neugeborenen-ECMO. Das heißt, man schafft es auch, diese Kinder quasi über das Kleinkindalter hinaus gut zu versorgen, und denen geht es dann auch nicht schlecht, aber die kommen irgendwann als chronische Patienten auf die Erwachsenenstationen. Und wie Veronika sagt, ist es ja selbst so, dass bei uns auf den Kinderintensivstationen die Assistenzärzte manchmal schwimmen, wegen Notfällen bei unterschiedlich alten Kindern sozusagen. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass sie dann auch in der Erwachsenenbehandlung dann echt Probleme bekommen, weil die das gar nicht lernen. Also die ganzen Erkrankungen, die dann chronischerweise irgendwann ins Erwachsenenalter übergehen sozusagen, das ist nicht abgebildet. Und kostet dann ja auch immer weiter Geld.
Die Neonatologie und dass die Kinder, also die Kinder-ECMO zum Beispiel, finde ich auch krass. Und dann natürlich die Vorstellung, welche chronischen Erkrankungen sich daraus entwickeln werden oder Chronizitäten sich dadurch entwickeln werden. Und da wieder der Bogen zu Veronika, dass wir das auch gar nicht alles mitdenken in der Versorgung. Und dann sehe ich das häufig so, dass im häuslichen Bereich die Eltern auch ziemlich alleine gelassen werden, weil wir nun mal die reduzierten Möglichkeiten haben der Versorgung und der Versorgung der Kinder, der Kinder mit Beeinträchtigungen, der Kinder mit komplexen Versorgungsbedarfen. Und dann wieder zu wenig. Also wenn wir zu wenig Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen haben und dann Altenpflege sich schon eingesetzt wird, das finde ich nicht richtig. Also so muss ich einfach so korrekt, also ganz klar sagen, Altenpflegefachpersonen haben was anderes gelernt und mit Kindern eigentlich nicht. Und das finde ich schwierig. Es ist nun mal nicht gleich. Also ich weiß, in der Argumentation für die generalistische Ausbildung wurde gesagt, im Grunde ist ja ein Kern gleich. Das sehe ich tatsächlich nicht so. Kinder sehe ich schon als eine besondere Bevölkerungsgruppe, für die man auch besonders gut qualifiziert sein muss. Und man muss, wie du auch schon sagst, immer auch die Eltern gleich mitdenken und das soziale Umfeld auch nochmal anders mitdenken und anleiten und integrieren. Frank, aber ich wollte dich noch etwas fragen. Ist es richtig, dass in der DDR die Betreuung, Versorgung von Kindern anders war? Also, dass der Fokus eher auch auf die Gesundheit von Kindern gerichtet war?
Kann ich eigentlich generell bestätigen, weil Gesundheit war ja nicht, also mit Profit verknüpft eigentlich, ne? Und also ich weiß, dass viel Prophylaxe stattgefunden hat. Also was ich jetzt wirklich als Kind nur wahrgenommen habe, also ich bin ja einfach nur aufgewachsen, als ich Teenager war, war es schon vorbei mit der DDR. Aber so aus der Erinnerung raus, wie gesagt, war das Gesundheitssystem ja frei zugänglich und es gab keine Probleme. Kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass es irgendwo, dass ich irgendwo an Grenzen gestoßen bin, sage ich mal so, als in meiner Versorgung als Kind. Ne?
Also ich habe das mal gelesen und ich finde es höchst bedauerlich, dass das gar nicht aufgearbeitet wurde, was es alles gab und wie die Polykliniken funktioniert haben. Aber ich habe gelesen, dass die Polykliniken in der DDR insofern multiprofessioneller ausgerichtet waren, als dass auch die Gemeindeschwestern, die es ja damals gab, auch wenn ich den Begriff furchtbar finde, diesen präventiven Zugang hatten und diesen niederschwelligen Zugang und sich tatsächlich auch um die Kinder und so weiter gekümmert haben. Und das ist ja etwas, was uns fehlt. Also der Fokus auf die Kindergesundheit und dann eben, dass die Pflegeberufe da diesen Zugang auch haben und auch wirklich First Point of Call sind. Und da meine ich gelesen zu haben, das gab es in der DDR schon mit den Polikliniken, mit den Gemeindeschwestern.
Ja, die Gemeindeschwestern hatten halt ihren Einzugsbereich und kannten sozusagen also sehr, sehr genau bis ins Privatleben rein die Leute. Und deswegen Pflegeprozess, Informationssammlung, je mehr ich über jemanden weiß, umso besser kann ich mit ihm umgehen oder auf ihn eingehen auch, ne, pflegerisch, professionell.
Genau, also genau, und deswegen finde ich es so bedauerlich, dass wir diese Ideen nicht mit aufgearbeitet haben, als es zur Vereinigung kam, beziehungsweise jetzt noch nicht mal historisch aufbereitet ist, glaube ich so richtig, und wir da vielleicht eine Menge lernen könnten. Jetzt sehe ich hier gerade, dass Veronika gleich raus muss. Und wir reden ja auch schon eine Zeit, auch wenn wir ein paar Unterbrechungen hatten wegen technischer Probleme. Und ich würde euch einfach gerne mal so der Reihe nach fragen. Jetzt sind ja bald die Bundestagswahlen und ihr habt euch ja auch die Programme angeschaut. Ihr seid politisch aktiv, ihr seid kritisch. Welche Botschaft möchtet ihr an die Politikerinnen geben, um eben eine professionelle, pflegefachliche, bedarfsorientierte Versorgung zu erreichen? Was ist eure Botschaft?
Ich richte meine Botschaft persönlich an Frau Esken. Ich bin gerne da, wenn man Konsultationen im Kabinett braucht. bin gerne dafür zu haben. Meine Botschaft ist wirklich, dass wir uns wieder darauf besinnen, was Zentrum unseres Handelns ist. Wir haben gesellschaftlichen Auftrag durch die Bedarfe von Patienten und nicht dadurch, was wir ihnen vorsetzen wollen. Also das ist etwas, was die Politik grundsätzlich machen muss, bevor sie irgendwelche Vorschläge macht. Wir können nicht von 100.000 Pflegefachkräften sprechen, wenn wir nicht aufgearbeitet haben, was wir überhaupt Patientinnen anbieten wollen und was sie brauchen. Das ist eine Sache. Und andere Sache ist auch an SPD und auch an Linke, da auch dahingehend ehrlich zu sein, wir werden entweder irgendwann Qualität senken müssen, um die gerechte Versorgung allen anbieten zu können, oder werden wir die Wahlfreiheit einschränken müssen. Und das ist für Deutsche ein sehr hohes Gut. Allerdings unsere angepriesenen skandinavischen Länder haben das schon längst. Kanada auch. Also das ist kein Kommunismus, wenn einem Hausarzt bzw. NP zugewiesen wird. Und es ist auch kein Kommunismus, wenn 13 Pflegedienste in einer gemeinsamen Kommune zwar PDLs und alles beibehalten, aber eben die Patientinnen zugewiesen bekommen und die Patientinnen nicht jederzeit entscheiden können, dass die Pflegekraft zu ihnen kommt, die Nase schön hat und um 13.13 Uhr, sondern es muss auch um 13.30 Uhr möglich sein. Also das ist etwas, was man in Deutschland noch nicht so ganz kapiert hat. Und ich würde es von Politik wünschen, dass diese Botschaft einfach nach außen getragen wird. Und dass die Pflege keine Mid-Level Practitioner sind. Wir sind Fachkräfte, die Garant dafür sind, dass Gesundheitssystem allen gleichwertig verfügbar wird. Wir sind eigentlich, nicht eigentlich, wir sind der beste Zugang zum Gesundheitssystem.
Sehr gut. Vielen Dank, Veronika. Dann würde ich Laura bitten. Was ist deine Botschaft an Politikerinnen, an die Politik vor den Bundestagswahlen?
Also meine erste Botschaft ist, dass man tatsächlich den Fokus auch mit auf die Kinder legen sollte. Also Kindergesundheit ist im Endeffekt Gesundheit auch für langfristig gedacht. Was ich da einmal verpasse, muss ich ein ganzes Leben lang aufarbeiten oder kann es nicht mehr wieder gut machen. Ich finde auch wichtig, dass der Präventionsgedanke insgesamt mehr an die Pflege abgegeben wird, also dass die Pflege wieder auch die Prävention mitgestaltet, Public Health mitgestaltet, da auch mehr Kompetenzen bekommt, weil einfach, wie Veronika sagt, die Ressourcen sind begrenzt. Wir müssen gucken, was können wir für alle aufrechterhalten und da auch den Pflegenden quasi außerhalb des Krankenhauses oder der Altenpflegeeinrichtungen oder dem ambulanten Dienst eine Möglichkeit geben, ihre Expertise an die Bevölkerung zu bringen und da auch das Vertrauen zu haben, dass fachlich hochqualifizierte Kollegen und Kolleginnen das gut und strukturiert machen werden. Das wäre mir noch wichtig so.
Sehr gut, danke schön. Tobelbobbel, möchtest du als nächster?
Ich habe eigentlich nicht viel hinzuzufügen zu dem, was Veronika gesagt hat, und ich bin immer wieder erstaunt, wie gut sie Dinge zusammenfassen kann. Und es ist einfach nur immer schön, sie zu lesen oder zu hören. Ich würde noch sagen, liebe Politiker, bitte orientiert euch auch an anderen Ländern. Ja, das ist das, was mir wichtig ist. Wir sind in der Pflege in Deutschland nicht vor irgendwelchen anderen Ländern, sondern wir sind nur zweit- oder drittklassig. Seht es ein. Lasst euch da nichts anderes sagen und guckt bitte auf alle anderen Länder, zum Beispiel Skandinavien, Norwegen, Schweden, Dänemark. Es ist gar nicht so weit weg. Partnerprogramme sind jederzeit, glaube ich, mit diesen Ländern möglich. Aber bitte sorgt dafür, dass wir fachlich und leitliniengerecht endlich wieder auf diesem neuesten Stand arbeiten können. Und fragt bitte die Pflegenden, was sie wollen, und entscheidet nicht über unsere Köpfe hinweg.
Wunderbar. Dankeschön. Als Frank, dann wärst du dran.
Okay, mein Wunsch an die Politiker der demokratischen Parteien wäre, also Mut aufzubringen, ja, also Mut, den Wählerauftrag so umzusetzen, und bezüglich halt der Pflege können wir es nicht mehr unter einem Paradigmenwechsel machen. Also ob jetzt im Pflegenotstand oder im Klimawandel, man muss einfach Mut haben. Es gibt viel Gegenwind, bestimmt, das glaube ich wohl, durch die Lobbyverbände und wie sie alle heißen. Aber wenn da also eingeknickt wird, dann wird es eben weitergehen wie bisher, und dann passiert eine, ja, ich will nicht dramatisieren, aber eine gesellschaftliche Katastrophe, weil die beruflich Pflegenden resignieren bereits. Wir sind bereits in der Phase, wo sie resignieren und flüchten. Sie gehen aus dem Beruf, sie gehen ins Ausland, sie gehen in die Krankheit. Also ich persönlich in meinem kleinen Mikrokosmos bin immer mehr in die Lage versetzt, Aufträge abzulehnen. Und viele Pflegebedürftige müssen 10 und 20 Pflegedienste abtelefonieren, bevor sie Hilfe bekommen. Und das ist in 21. Was wird 25 oder 20, 30 passieren? Dann sind wir also ich weiß es nicht, dann sterben die Leute auf der Warteliste oder irgendwie sowas. Ne?
Ja, genau. Ja, vielen Dank, Frank. Marc, möchtest du noch was ergänzen?
Ich habe eigentlich wenig hinzuzufügen, was jetzt irgendwie so einen Wunsch an die Politik angeht. Ich hätte vielleicht eine Warnung, weil die Pflege ist eine Riesenberufsgruppe, und wir sind bedauerlicherweise ja nun wirklich schlecht darin, irgendwie mal aus dem Quark zu kommen. Ja, aber irgendwann hoffe ich wirklich, ich hoffe, dass irgendwann der Punkt kommt, wo selbst der letzte faule politisch faule Pfleger und die letzte politisch faule Pflegerin irgendwie aufwachen wird und sagen können, das können wir uns nicht mehr gefallen lassen. Wir leiden, unsere Patienten leiden, unsere Familie leidet. Und der Tag wird kommen, und das sind dann 1,2 Millionen Stimmen oder noch mehr, oder vielleicht sind es dann auch nur noch 1 Million Stimmen, wer weiß das schon so genau. Aber wenn der Tag kommt, das ist dann einfach auch ein Tag, wo sich die Politik dann dran erinnern wird, weil das wird dann deutlich sein.
Gibt einen Erdrutsch, ne? Gibt erdrutschartig, ne?
Die Pflege ist ja auch so verwoben in der Gesellschaft. Ja, wir haben überall Leute, die mit der Pflege zu tun haben. Jeder in Deutschland hat mit dem Gesundheitssystem letzten Endes zu tun. Und diese Auswirkungen darin, die gehen wellenartig durch die Gesellschaft durch. Und wir sehen überall, dass das immer schlechter wird und immer schlechter wird. Und irgendwann werden sich die Leute das einfach so nicht mehr gefallen lassen und fragen, ja, wo gehen denn unsere ganzen Gelder darin eigentlich hin? Ja. Und wenn diese Fragen irgendwann gestellt werden, dann muss sich die Politik ganz warm anziehen.
Ja, vielen Dank, Marc. Ich würde dann nur noch ergänzen wollen, wenn es um das Einkaufen, du hattest das so einen Pflegekolonialismus genannt, geht der Pflegefachpersonen aus anderen Ländern, oder ich weiß nicht, ob es Trouble-Bobble auch war, einer von euch beiden war das ja vorhin, dass es nicht die Lösung sein kann, hochqualifizierte Pflegefachpersonen aus anderen Ländern anzuwerben, die höher qualifiziert sind als unsere Pflegefachpersonen im Durchschnitt, die hier anzuwerben und die teilweise auch zu bekommen, weil unser Lebensstandard noch ein wenig besser ist als in vielen anderen Ländern. Diese Pflegefachpersonen werden dann runterqualifiziert, wenn sie hier arbeiten müssen, auch unter ihrem Niveau teilweise ja auch eingesetzt, unter ihrem Qualifikationsniveau. Es kann nicht das Ziel sein, nur Leute einzukaufen. Sie stürmen uns da auch nicht die Bude ein, sondern hier muss das Ziel für mich sein, dass die pflegerische Qualifikation, die Pflegeausfort- und Weiterbildung mit dem internationalen Raum vergleichbar wird und wir uns nicht abfinden, so wie Tobel Wobbel das schon richtig gesagt hat, mit einem Platz in der zweiten, dritten oder vierten Liga oder ähnliches. Und da wäre mein Plädoyer an die Politik, Best Practice sein zu wollen und vorne mitspielen zu wollen und nicht von den Leistungen anderer Länder partizipieren zu wollen. Und das ist ja im Grunde momentan das Ziel. Und das andere ist die Botschaft, weltweit haben wir einen Pflegefachpersonenmangel und andere Länder sind auch in Konkurrenz mit uns. Also so einfach ist es ja nicht, die richtig guten Pflegefachpersonen auch dann nach Deutschland zu holen mit unseren Anreizsystemen oder Nicht-Anreizsystemen, die wir haben. Dann würde ich mich oder bedanke ich mich bei euch ganz herzlich für eure Zeit. Genau, schade, dass die Technik so gesponnen hat, aber vielleicht wiederholen wir das einfach nochmal, vielleicht nach den Bundestagswahlen, um dann zu gucken, was wird daraus. Das wäre auch nochmal spannend, dass wir das einfach mal so wiederholend machen, weil ich finde es einfach toll, dass wir uns so austauschen, dass so ein Gespräch kommt, dass eure Gedanken nicht nur, dass wir die nicht über Twitter lesen können, sondern auch mal hören können. Und dann schauen wir einfach mal, was in ein paar Wochen so passiert. Ich muss mich gleich an irgendwelche Geräte setzen und recherchieren, was die Kommunalwahlen in Niedersachsen sagen. Das ist jetzt das Erste, was ich gleich machen muss nach diesem Gespräch.
Dann wünsche ich noch einen schönen Abend und vielen Dank, dass
Ja,
ich da
schönen
sein
Abend.
durfte.
Ciao. Und Grüße an
Schönen Abend aus
Nordseemädchen.
Berlin, ja. Bis zum
Tschüss.
nächsten Mal.
Ciao.
Mach ich.
Vielen Dank. Tschüss.
Falls ihr auch gerne im Podcast zu Pflegethemen sprechen wollt, meldet euch bei unserer Facebook-Seite oder unserem Blog auf sonja.de/pflegestandard oder auf Twitter. Bis in den November machen wir eine kurze Verschnaufpause. Wir hoffen, dann wieder neue Interviews für euch zu haben. Bis dahin, viel Spaß und bleiben Sie gesund. Alle Inhalte dieses Podcasts sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt bei der Fakultät Gesundheitswesen von der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. Die Musik in diesem Podcast ist von Scott Holmes komponiert und findet entsprechend der von freemusicarchive.org ausgewiesenen Lizenzbedingungen und der Creative Commons Lizenz Verwendung.